Hallo und herzlich willkommen zum Energiezone-Podcast. Heute mit Stefan Müller, Vorstand und COO von Enerpark. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Stefan war zu Gast im OMR-Podcast für circa einem Jahr, weil er eines der Unternehmen mitleitet, was verantwortlich ist für die Energiewende. Enerpark betreibt Solarkraftwerke mit einer Kapazität von 3,5 Gigawatt. Die bauen sie selber, die gehören ihnen zum großen Teil, die betreiben sie, sie handeln den Strom, ist also wirklich vollkommen vertikal integriert. Das ist recht selten in dieser Branche. Und in dieser Größenordnung weltweit kommt das auch nicht so oft vor. Deswegen habe ich zusammen mit Ilan Momba, meinem Co-Host, den Stefan besucht in der Hamburger Hafen City, in einem Teil, in dem ich noch nie war. Das ist direkt neben dieser Bauruine oder wie man das sagt, des Siegner Elb Towers. Extrem beeindruckende Szenerie, viele neue Bürogebäude. Wirklich tausende Menschen können, glaube ich, in dieser neuen Hafen City arbeiten. Und da haben wir mit Stefan über einen Arm der Elbe geschaut und darüber philosophiert, was sich eigentlich seit dem Podcast bei der OMR verändert hat, wohin die Reise geht, wie viele Gigawatt wir in Deutschland pro Jahr aufbauen können. Das hat sogar seine damals optimistische Schätzung übertroffen, was wir in Deutschland geschafft haben. Und ob wir es vielleicht sogar schaffen, 1000 Gigawatt Solar- oder generell erneuerbare Energienkapazitäten aufzubauen, um dann tatsächlich die Energiewende komplett zu machen und uns unabhängig zu machen von fossilen Energien. Wir reden natürlich auch über den Preisverfall der Solarpaneele, über den Resilienzbonus und viele der aktuellen Themen, die ihr in letzter Zeit gehört habt. Sicherlich einer der prominentesten Gäste, die wir bei Energiezone in 2024 zu Gast haben. Wenn ihr diese Folge gerade auf Kassenzone hört, dann sei euch gesagt, Energiezone ist ja mittlerweile ausgelagert in einen eigenen Kanal, energiezone.org. Den müsst ihr dort selber abonnieren. Alle paar Wochen veröffentlichen wir aber auch eine Folge auf dem Kassenzone-Kanal, so wie jetzt, damit ihr Energiezone nicht vergesst und eure Freunde empfehlen könnt, das auch zu hören, wenn ihr den schon auf dem Energiezone-Kanal hört. Herzlichen Glückwunsch, ihr gehört zu den ersten 1000 Abonnenten. Wenn ich die Podigy-Statistiken hier richtig interpretieren kann, dann bleibt an dieser Stelle, es bleibt in den nächsten Wochen auch extrem spannend. Aber das, was Stefan erzählt hat, hat mich teilweise umgehauen. Wirklich krass, was in diesem Markt passiert, und es ist einfach krass, wie schnell sich dieser Markt verändert hat in den letzten 12 Monaten, dass da die Prognosen von wirklich einem der begnadetsten Experten in diesem Markt schon überholt wurden. Das hätte wohl keiner gedacht. Aber überholt im positiven Sinne. Es hilft bei der Energiewende, der Strom ist billig. Ich habe heute die Futures gesehen in einem Post von Leon Hirt, der gesagt hat, dass jetzt schon Futures gekauft werden können für Strom, die dem letztjährigen Industriestrompreis entsprechen. Also es gab ja viele im Markt, die einen Industriestrompreis gefordert haben, also einen subventionierten Strompreis. Der lässt sich jetzt schon frei am Markt kaufen, da muss gar keiner mehr subventionieren. Und daran hat auch eine Firma wie Enerpark ihren Anteil dran. Herzlichen Glückwunsch und jetzt viel Spaß im Podcast mit Stefan.
Moin Stefan, willkommen zum Energiezone-Podcast. Heute geht's um Solarpaneele, würde ich sagen, das ist das Schwerpunktthema. Und noch ein bisschen mehr. Der eine oder andere hat vielleicht schon den Podcast mit dir und Philipp Westermeier gehört. Der ist schon ein Jahr her, meine ich. Genau. Und was mich dabei überrascht hat, ich habe das hier auf der Herfahrt gehört, da habt ihr darüber gesprochen, wie die neuen Ausbauziele erneuerbaren Energien sind, dass allein im Solar, um die Energieausbauziele zu erreichen, da 20 Gigawatt im Jahr gebaut werden müssten. Ob man das jetzt so schnell hochfahren kann, war damals noch eine Frage. Jetzt wurde, glaube ich, 2023 im Jahr des Podcasts wurden schon 16, 17 ausgebaut. Man ist also deutlich schneller hochgefahren als sogar du das damals noch vermutet hast. Da habe ich auch mit offenem Mund zugehört, als mir das so bewusst geworden ist. Zeigt so ein bisschen, dass wir hier am Puls der Zeit sind, die Elbbrücken sind das gar nicht. Das ist so eine Nachbarbrücke von den Elbbrücken hier. Das sind die Elbbrücken? Okay. Hier an den Elbbrücken, die man im Hintergrund sieht. Bevor ich jetzt aber zu viel quatsche und zu viel voraussetze, Ilan ist hier, sitzt neben mir, der fragt auch gleich noch ein paar Fragen. Stell dich doch mal selber vor und stell doch mal dieses Top-Unternehmen vor, in dessen Hauptgebäude wir jetzt sitzen.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung.
spannendes Thema. Vielleicht nochmal kurze Korrektur. 14 Gigawatt haben wir wirklich geschafft. Und wir haben damals so gedacht in der Branche, dass wenn wir 10 schaffen, wäre schon cool. Die 20 müssen wir hinkriegen. Wird manchmal ein bisschen schwierig. Müssen wir abwarten. Ist noch einiges vor. Und politisch gerade alles nicht gerade so, wie wir es eigentlich uns wünschen würden. Also wir müssen eigentlich viel entscheidungskräftiger sein. Vielleicht kurz zu mir, Stefan Müller, Mitbegründer, Mitinhaber der Enerpark AG. Ich bin 56 Jahre alt und habe nichts anderes gemacht als Photovoltaik. Also ich glaube jetzt 30 Jahre oder so. Und wir haben die Firma vor knapp 15 Jahren gegründet und wir haben uns auf eine Sache voll konzentriert und das heißt solare Großkraftwerke. Solare Großkraftwerke, wenn man an der Autobahn oder mal von Hamburg nach Berlin mit dem ICE fährt, sieht man rechts und links so neben der Autobahn oder neben den Bahnschienen diese großen Flächen. Das ist unser Sweet Spot, wie man so schön sagt. Da fühlen wir uns am wohlsten. Wir machen keine Dächer, wir machen keine kleineren Anlagen, wir machen auch keine Produktion von Solarmodulen, sondern wir sind einfach Käufer von solchen Solarmodulen, die es da draußen gibt. Und sind ein großes Ingenieurbüro, somit haben wir angefangen und sind dann aber in den Weg gegangen, dass wir selber als sogenannter Asset Owner aufgetreten sind. Also uns gehören die Solarparks, die dann rechts und links da an der Straße stehen und wir vermarkten den Strom direkt, entweder an der Strombörse oder eine IKEA kauft den Strom bei uns oder Volkswagen oder wem auch immer.
Ich meine mich zu erinnern, dass du im Podcast erzählt hast, als du angefangen hast, hast du ja noch Einspeisevergütung in D-Mark bekommen. Eine 2 Mark, genau. Wie kommt man dazu? Das war ja dann vor 30 Jahren, war das ja noch ein sehr, sehr innovativer, progressiver Ansatz. Magst du das mal ganz kurz so beschreiben, diese unternehmerische Geschichte? Jetzt habt ihr über 4 Gigawatt an sozusagen eigener Kapazität gebaut sozusagen und das gehört euch auch, das ist mein Verständnis. Also ihr seid kein Projektierer wie Ove Petersen von GP Joule, der ist ja Projektierer, das kennen die Energiezone-Hörer schon das Modell, sondern ihr sucht euch die Flächen, baut die Sachen dahin, kauft die Solarpaneele ein, verdrahtet das selber. Absolut. Und handelt die Kapazität an der Börse auch selber. Ihr macht alles.
So mal richtig zusammengefasst, im Endeffekt haben wir nur 2 Schnittstellen nach draußen oder nochmal 3. Also eine ist zum Landbesitzer, also wir müssen ja irgendwie Land finden, Flächen finden und das ist manchmal über Immonet, keine Ahnung, wo ein Grundstücksinhaber eine Fläche loswerden will. Das kann aber auch sein, was vielleicht sogar in der Liegenschaft vom Bund ist. Das können alte Kiesgruben sein, Rangierbahnhöfe von der Deutschen Bahn, was weiß ich. Also das sind sehr, sehr unterschiedliche Flächen. Und wir sind immer interessiert an Flächen, die schwieriger sind, weil sie dementsprechend auch günstiger zu pachten sind. Das ist unser Thema. Die zweite Schnittstelle ist, dass wir die Produkte, die wir nutzen, nicht selber produzieren, sondern einkaufen. Zu uns sind Solarmodule, Wechselrichter, Kabel, Unterkonstruktion, so klassische Commodities. Also einfach, da gibt's einen Marktpreis und da kann man sich in PV Magazine angucken, wie die Marktpreise sich entwickeln und dann wartet man vielleicht nach der Messe oder vor der Messe oder wie auch immer. Also es ist ein total austauschbares Produkt. Und die dritte Schnittstelle ist eben, wie gesagt, der Energieabnehmer. Das ist also derjenige, der die Kilowattstunde Strom, die wir dann erzeugen, dementsprechend auch nutzt. Und da gibt es sogenannte Energieabnahmeverträge, in Englisch heißen die Power Purchase Agreements, die wir dann mit den Abnehmern machen, mit den sogenannten Off-Takern. Und das kann, wie gesagt, ein Volkswagen sein, das kann aber auch Futterhaus sein, das kann aber auch Airbus sein. Also der Markt da draußen ist relativ groß und auch divers aufgestellt. Und diese Stromabnehmer haben sehr unterschiedlichen, ich sage jetzt mal, Ansatz, warum sie Strom von uns kaufen wollen. Das kann sein, dass vielleicht eine Solaranlage in der Nähe ist und man das vielleicht marketingtechnisch auch gut nutzen kann. Das kann aber ganz einfach sein, dass man einfach die Stromversorgung sicherstellen will für die nächsten 20 Jahre.
Und vielleicht dann mal direkt einen Sprung auf heute, wenn du, ich glaube, zur Aufnahme des OMR-Podcasts, da waren die Preise noch gerade ganz wild, da waren auch Solarpaneele gerade noch sehr teuer. Jetzt haben wir in den letzten Wochen so einen Preisverfall gesehen, also der Strom an der Börse ist irgendwie günstig und ich habe mit Ilan auf der Herfahrt schon gescherzt, dass ich für ein Projekt im Garten, bei dem wir gerade einen neuen Zaun bauen müssen, habe ich herausgefunden, dass die Paneele, die man normalerweise braucht, um so einen Blickschutzzaun zu bauen, die man im Baumarkt bekommt, dass das teurer ist von der Fläche her als Solarpaneele mittlerweile. Also man kann kann für 30 Euro einfache Solarpaneele kaufen, wenn man sich da mal auf den einzelnen Großhandelsbörsen da irgendwie umschaut, was ich Wahnsinn finde. So, wenn du jetzt mal zusammenfasst, wie so der Status quo gerade ist, also was heißt das für euer Business und wo geht die Reise da gerade hin?
Du hast den schon so wie Ove Petersen angesprochen, oder es gibt noch andere Firmen, die dann noch einen Tick weitergehen, die auch selber bauen. Das macht GPJoule auch, aber BayWa zum Beispiel, die aber nicht unbedingt viele Projekte besitzen, sondern schon Abnehmer haben da draußen.
Also die bauen für andere.
Genau, ne? Aber die entwickeln die Projekte und verdienen damit das Geld, dass man eine fertige Anlage übergibt. So. Ja. Da gibt es also ganz unterschiedliche Abstufungen, und es gibt eben wenige, also wie wir, die von Anfang an versuchen, auch alles irgendwie selber zu machen. Und das ist weiterhin unser Schwerpunkt. Man, wenn man in diesen unterschiedlichen Segmenten tätig ist, dann hat man natürlich eine Chance, auch mal in die andere Richtung zu gehen, wenn die gerade besser ist. Mal einfach ein Beispiel. Man kann heutzutage auch gut Geld wieder verdienen, um als Dienstleister solche Solaranlagen zu bauen, zu planen und zu bauen. Mal ein Beispiel, BlackRock hat auch das Thema ESG, die müssen unglaublich viel Geld investieren, damit sie grün werden, und machen halt einen Fonds, wo sie eben Solarparks betreiben und bauen. So, die haben aber so ein großes Portfolio, dass es da draußen vielleicht nur noch 3, 4, 5 Firmen gibt, die sowas überhaupt bauen können.
Da draußen heißt weltweit oder in Deutschland?
In Deutschland, Europa, aber auch weltweit. Ne? Da gibt's, lass es vielleicht 10 Firmen sein, die sowas machen können in der Größenordnung. Weil das eben, ich sag mal, 10 Anlagen sind, 50 bis 100 Megawatt verteilt in 10 Ländern. So, das können nicht viele. Und so haben wir uns wieder sozusagen zurückentwickelt, indem wir gesagt haben, naja, momentan ist es so, dass es eben wenige sogenannte Generalunternehmer, wir sagen dazu EPC, Engineering Procurement Construction Firmen, gibt, die sowas anbieten können. Und jetzt sprechen wir wieder mit den großen Jungs und arbeiten vielleicht auch als Dienstleister, weil die Margen vielleicht ganz interessant sind. Also es ändert sich in diesem hyperdynamischen Markt einfach unglaublich viel, und das in einer Geschwindigkeit, so dass, und deshalb ist der Markt auch so fragmentiert, wo die großen Player es eigentlich nicht schaffen, hinterherzukommen.
Wir haben letzte Woche, habt ihr unseren Manzli Energiezone aufgenommen, da hatten wir die Präsentation von Ned Bullard durchgegangen, der so ein bisschen aufzeigt, wie tatsächlich die exponentielle Entwicklung jetzt in der erneuerbaren Energie. Krass, also wenn man mal 2, 3 Jahre nach vorne springt, dann wirken auf einmal die Ziele der Bundesregierung gar nicht mehr so progressiv oder schwer erreichbar. Aber was heißt denn das für euer Geschäft? Also die 4 Gigawatt ist noch ungefähr richtig, die in eurem
3,5 haben wir Gigawatt, die jetzt fertig am Laufen sind, und dann, aber da kommen jedes Jahr so knapp ein Gigawatt dazu.
Ja. Ja. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, wie jetzt die Solarpaneele irgendwie günstiger werden, sozusagen, es wird immer mehr ins Netz eingespeist. Wir haben immer noch quasi jetzt kein Netz, was wie eine Kupferplatte funktioniert, sondern wo es krasse Netzengpässe gibt. Ja. Es gibt hohe Redispatch-Kosten, die wahrscheinlich dazu führen, ist ja unsere These, dass irgendwann die Preiszone aufgebrochen wird. Was heißt das denn für euch, wenn ich jetzt hinter meinem Haus auf der Koppel auf einmal aus irgendeinem Lager dann so günstig Solarpaneele holen kann, während ihr ja vielleicht noch mit den Preisen vor 3 Jahren agieren musstet, mit einer gewissen Erwartung eigentlich, was auch eine Kilowattstunde Solarenergie kostet oder einbringt, sozusagen, zerrinnt euch das dann nicht so unter den Finger, oder kann man das besser planen?
Nö, das kann man schon ganz gut planen. Das muss man aber noch sehr zügig auch planen, sehr schnell planen. Das heißt, wenn wir eine Baugenehmigung bekommen, dann sind wir 2 Tage später auf der Baustelle. Ja. Wir machen das zum Beispiel auch anders als andere Firmen. Wir machen jetzt unbedingt nicht einen projektweisen Einkauf, sondern wir gucken uns an, wie viele Projekte haben wir momentan, wie viele sind im Zulauf mit Wahrscheinlichkeiten, und wissen, dass wir dieses Jahr 40 Projekte bauen. So, das heißt, dafür kaufen wir jetzt auch schon ein. Natürlich kaufen wir nicht alles am ersten Tag ein, sondern kaufen kurzfristig ein, mittelfristig, langfristig. Andere Firmen machen das auch projektweise. Und das ist natürlich schwierig. Das heißt, wenn ich jetzt für ein großes Unternehmen vielleicht ein Angebot machen muss, was dann eine 12-monatige Gültigkeit hat, das ist so gut wie unmöglich in unserer Branche. Das geht nicht und macht man auch nicht. Oder man muss so viele Contingencies oben raufrechnen und nochmal was zur Seite legen, damit das irgendwie hinkommt, weil die Schwankungen einfach zu groß sind. Früher war es so, dass das Solarmodul der Hauptbestandteil eines Solarkraftwerks war. Das waren locker vor 3, 4, 5 Jahren noch 55% des gesamten Invest oder so.
Inklusive Baukosten und Pacht und sowas?
Das war das Solarmodul.
Krass.
Okay. Und das ist heute aber nur noch irgendwie 25%. Das heißt, wenn sich in den Modulpreisen irgendwas ändert, bedeutet das jetzt nicht so viel für uns wie vor 5 oder 10 Jahren. Bei uns spielen andere Rolle, andere Themen eine größere Rolle. Und das ist unter anderem auch gar nicht mehr das Land. Das war früher auch ein bisschen schwieriger. Aber durch die, sage ich mal, dann doch vereinfachte Bürokratie, die wir jetzt gekriegt haben durch die neue Bundesregierung, dass es also bevorzugte Flächen gibt, rechts und links der Autobahnen zum Beispiel, ist das mit der Baugenehmigung einen Tick einfacher. Aber die Netzanschlüsse, du hast es eben schon gesagt, das ist einfach ein unglaublich Riesenthema. Das heißt, früher, wenn wir einen Solarpark irgendwie 2-3 Kilometer mit einer Mittelspannung versorgt haben, bis zum nächsten Anschlusspunkt, dann war das schon viel. Und heute sind 10 Kilometer völlig normal. Wir gehen die Hälfte.
Das macht ihr selber.
Das machen wir selber.
Das heißt, ihr geht dann quasi mit eurem Kabel zur nächstgrößeren Trafostation, wo es überhaupt einen Mittelspannungsanschluss gibt, sozusagen, und klemmt es da an, weil der Netzbetreiber, das sind ja, wie viel gibt's nochmal in Deutschland? 800. Die
Zahl Mittelspannung machen nicht ganz so viel.
Aber 852 Verteilnetzbetreiber gibt es. Und die entscheiden, die muss ich fragen. Und manchmal antworten die nicht. Und
Mittelspannung ist 110 kV, ne?
Nee, das ist Hochspannung bis 110 kV. Alles, was
20 kV.
Genau,
20 kV
ist Mittel.
Okay.
Und Höchstspannung ist dann 380 kV. Das sind diese Mörderleitungen, die man so zwischen Berlin, Hamburg an der
Autobahn. Aber 10 Kilometer, ich kann mich erinnern an den Podcast mit dem CIO von 50 Hertz. Der hatte beschrieben, dass wenn man irgendwo ein Kabel verbuddelt, das macht so richtig teuer, wenn man dann mit jedem Landwirt reden muss, mit jedem Hausbesitzer. Das macht's dann auch so langwierig. So 10 Kilometer ist ja gar nicht so einfach, oder? Mal so ein Kabel durchs Land zu ziehen.
Also wenn wir eine Anlage bauen, dann müssen wir natürlich gucken, wo können wir die Kabel überhaupt langziehen, und dann guckt man sich das Katasteramt an und stellt fest, man muss über 10 Grundstücke rüber, das heißt 10 Dienstbarkeiten, und davon ist jetzt mal sicherlich irgendwo einer dabei, der überhaupt keinen Bock auf Solar hat oder vielleicht auch irgendeine Armgemeinschaft, wo man gar nicht weiß, mit wem spreche ich überhaupt. Ja, und also das ist eigentlich das Schwierige heute, und das ist hat was mit gar nicht mal mit den Kosten der Dienstbarkeit zu tun oder dass wir dafür zahlen müssen, sondern mit dem Zeitfaktor dahinter. Das heißt, wenn ich ein Projekt dann nicht bauen kann, was dann vielleicht ein halbes Jahr liegt oder noch länger, oder der Verteilnetzbetreiber oder der Übertragungsnetzbetreiber muss erstmal eine Trafostation bauen, jetzt mal im 110 kV-Bereich, dauert das 2-3 Jahre. Das heißt, wir kriegen jetzt schon mal Briefe so von so einem Verteilnetzbetreiber, die sagen, ja, in 2029 könnt ihr den Anschluss haben. Das funktioniert dann einfach so nicht.
Aber wird das dann nicht auch mitgeregelt jetzt von der Bundesregierung? Also müsste das nicht auch Teil dieser Initiative sein? Also jetzt bevorzugte Bebauung da an der Autobahn oder keine Ahnung, das
also
ist das eine?
Es gibt zum Beispiel eine Initiative, die es eigentlich im Solarpaket 1 jetzt geben sollte und die ist wieder verschoben worden. Da war unter anderem drin also eine Duldungspflicht. Ja, das heißt, wenn ich mit meinem Mittelspannungskabel, was jetzt nur armdick ist, das sind also nicht riesige Dinger, wenn ich die in 7 Meter Boden reinmache und das sieht innerhalb von einer halben Stunde genauso aus wie vorher, weil wir nur Schlitzen in den Boden reinwerfen, wieder zumachen, dann gibt es eine sogenannte Duldungspflicht. Das ist eigentlich gewünscht von unserer Branche. Und wir sind dann mit dem Bundesministerium natürlich auch immer in Gesprächen. Alles, was nichts kostet, wollen sie momentan gerne umsetzen. Mhm. Und das ist ein Thema davon. Und das würde unsere
unglaublich vereinfachen. Wer verhandelt denn sowas raus?
Das machen Verbände, also wir zum Beispiel mit dem Bundesministerium.
Nee, aber also du meinst ja gerade, es wurde wieder rausgenommen. Also gibt irgendjemand, der ein Interesse hat, dass das nicht passiert?
Ja, so läuft die Politik, weil die FDP der Meinung ist, sie wollen jetzt irgendwie diesen Resilienzbonus irgendwie mit dem anderen irgendwie zusammenbringen, und deshalb sagt man, wenn wir da ja sagen, sagen wir da aber nein. So, das ist reine Politik, was eigentlich furchtbar ist, weil es eigentlich um völlig unterschiedliche Sachen geht, die nichts miteinander zu tun haben. So, aber das ist nun mal so ein Beispiel mit diesen Duldungspflichten. So, das würde unser Leben unglaublich vereinfachen, ja, weil wir eben auch Leute haben, die A, nicht erreichbar sind oder eben keinen Bock auf Solar haben, und oder einfach, ich sag jetzt mal, Landwirte, die sagen, nee, pro Meter will ich 10.000 Euro haben. Und dann steht
das. Das gibt's?
Das gibt's, klar. So. Oder ich muss eben einen anderen Weg gehen. Und der andere Weg bedeutet, dass es eben nicht 1 Kilometer ist, sondern vielleicht 10. Und dadurch wird das ganze Ding natürlich teurer. Ich verbrauche mehr Kupferkabel und so weiter und so weiter. Also das sind solche Themen, die dann dieses Kostenverhältnis haben, was so ein bisschen außer der Reihe ist und außerhalb dieser Solarmodule sieht. Und die unterschätzt man meistens. Da sind noch relativ viele Themen dabei, die ganzen Kosten dann dementsprechend auch erhöhen.
Vielleicht eine letzte Frage, bevor ihr dann die smarten Sachen stellen kann mit dem Handel von diesen ganzen Sachen. So, ist aber durch die Preise, die ich auch beobachte, sozusagen in meiner App, und auch jetzt diese Solarmodulpreise, ich habe jetzt, das hatten wir auch im Podcast besprochen, bei Netto Online gibt's jetzt kann man ein Balkonkraftwerk mit 1,6 Kilowattstunden Batterie kaufen für 1.000 Euro, also ein Produkt, was irgendwie 2.500 Euro gekostet hat, noch bis vor einem halben Jahr. So, was jetzt
klingt für mich irgendwie wie No-Brainer für jemand, der noch keine Solaranlage auf dem Dach hat und sozusagen ausreichend Strom verbraucht. Das ist ja wirklich einfach. Aber nimmt das nicht so ein bisschen diese Goldgräberstimmung aus dem Markt, wo jetzt viele sagen, naja, doch, es ist doch gar nicht so einfach, damit Geld zu verdienen bei diesen hohen Volatilitäten?
Ja, absolut. Und das ist auch wieder okay für uns, weil wir sind halt schon länger drin und wir wissen um diese Volatilitäten. Und man sieht auch immer wieder Firmen, sagte ich eben schon am Anfang, diese etwas größeren Konzerne, die einfach nicht so dynamisch sind in diesem Markt, die kommen in diesem Markt nicht zurecht. Und da kommen und gehen viele große europäische Energieversorger, die sagen, wir machen jetzt ein großes Team mit Engineering oder Projektentwicklung und nach 2 Jahren sind sie weg. Das passiert, weil man das wirklich unterschätzt. Und es ist ein extrem schneller Markt, extrem dynamisch. Man muss unglaublich schnell sein und schnell reagieren können.
Wie viele Enerparks gibt es denn in Europa? Also in dieser Größenordnung, die so viele Anlagen haben, so viel Kapazität? Also
wir sind Nummer 1 aktuell.
In Europa?
Ja, wir werden aber rechts und links, ich will nicht sagen, ohne Blinker überholt, aber da kommen die großen Konzerne, ne? Und das sind dann meistens auch die großen Energieversorger, die jetzt richtig Vollgas
haben. Aber die müssen auch genauso rechnen wie ihr. Die haben ja auch das Problem mit dem Bauer, der 10.000 Euro für einen Meter haben will. Wie können die das denn schneller machen?
Das glaube ich nicht, dass sie schneller können. Das Einzige ist, sie sind vielleicht kapitalstärker. So, das heißt zum Beispiel, also dass wir besitzen diese Solarparks, bringen das Eigenkapital ein, müssen das Fremdkapital aber eben aus dem Markt holen. Und dass die hohen Zinsen jetzt uns gerade nicht irgendwie gut tun, ist glaube ich auch klar. Und wenn man dann als Großkonzern eine Strategie vorgibt und sagt, so, ihr habt da jetzt mal, keine Ahnung, 20 Milliarden und man finanziert das selber, dann ist schon mal dieses Thema Finanzierung ist nicht mehr so relevant. Ja, und dann macht man vielleicht eine Refinanzierung, wie das bei Immobilienprojekten üblich ist.
Sorry, ich muss doch
noch. Nee, bitte.
Aber das ist gut im Flow. Aber ihr seid ja jetzt so groß und könnt ja jetzt über die letzten 30 Jahre quasi die ganzen Projektbilanzen nachweisen. Das ist doch für eine Bank, mit der man jetzt seit 10, 20 Jahren partnert, ein No-Brainer. Warum ist dann Finanzierung schwer?
Weil der Markt momentan einfach schwierig ist. Die hohen Zinsen ist erstmal nicht gut. Punkt. Und warum momentan läuft es in der Bauindustrie nicht gut? Wegen der hohen Zinsen und wegen der hohen Kosten auch. Und das ist bei uns genau das Gleiche. Wir müssen ja auch Stahl einkaufen, wir müssen Kupferkabel einkaufen, wir müssen Bauleiter bereitstellen, die...
Das heißt sozusagen 3% mehr Zinsen können euch die komplette Marge auf einem Projekt kosten?
3% über 20 Jahre, Zinseszins, mal einsteigen in eine Excel-Tabelle, da kommt hinten richtig was raus. Und das war vor kurzem eben 0,5. Mhm. Also das ist ein Riesenunterschied. Und deshalb sind auch hier rundherum, und ihr seid ja gerade in der neuen Hafen City hier, einige Bauprojekte auch von sehr renommierten und sehr bekannten Menschen, die sehr viel Geld haben, einfach gestoppt worden, weil das nicht mehr
da passiert. Draußen mag ich eins gesehen zu haben, aber ja. Okay.
Also wie gesagt, ich denke mal, dass es momentan eine immer noch eine gute Goldgräberstimmung ist. Es wird aber überhaupt nicht unterschätzt, was dann auch an Themen auf uns zukommen wird. Und das Thema Netze hatten wir eben schon mal kurz angesprochen. Und ich denke, das ist eigentlich aus unserer Sicht mit der größte Bottleneck, der da auf uns zukommen wird.
Kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Vielleicht hat Ida noch mal ein, zwei Fragen vorab.
Ja, also ein weiterer Inputfaktor für euch sind ja Fachkräfte. Mhm. Also wir haben über die Überkapazitäten bei Solarpanelen gesprochen. Wie hat sich das seit dem letzten Podcast mit dem OMR-Podcast entwickelt in puncto Fachkräfte?
Also erstmal muss man auch mal sagen, so als kleinen Bonbon für Philipp Westermeier, danach haben sich so viele Leute beworben, das war schon super. Ja, und wir haben, also ich weiß es nicht.
Ja, warte erstmal, wer das hier morgen
ist. Also entscheidend ist wirklich, wir haben von außen dann super interessante Bewerbungen gekriegt und da spielen solche Podcasts einfach eine Rolle, weil wir auch gerne Quereinsteiger haben. Mhm. Und das macht echt eine Menge aus. Das war uns so nicht bewusst. Mhm. Also haben wir auch bei euch hier zugestimmt, weil wir es einfach spannend finden, auch ein bisschen präsenter da draußen zu sein. Das war nicht unbedingt unsere Strategie. Aber zurückzukommen auf die Frage Fachkräfte. Wir profitieren gerade so als erste Mal verstärkt aufgrund der eingeschränkten Bauindustrie da draußen. Mhm. Also es sind dann doch viele Bauleiter von großen Unternehmen, die vielleicht auch erfahren sind und trotzdem auch vielleicht an den Purpose denken und was mache ich hier eigentlich? Und da bekommen wir echt viele interessante Bewerbungen gerade auf den Tisch. Und das ist eigentlich gut für uns. Und das fängt mit Bauleitern an und hört mit Elektrikern auf und geht bis normale Ingenieur.
Aber ihr baut doch weltweit, oder? Ihr baut doch nicht nur in Deutschland.
Schwerpunktmäßig haben wir uns auf Europa jetzt konzentriert. Aus Amerika sind wir ausgestiegen, haben das gewinnbringend verkaufen können und sind jetzt noch in Indien und Australien.
Warum? Warum ist Amerika nicht mehr so attraktiv?
Amerika ist mega attraktiv, aber für ein ausländisches Unternehmen in Amerika erfolgreich zu sein, was eher aus dem Mittelstandsbereich kommt, ist unglaublich schwer. Die Amerikaner wissen natürlich auch, dass europäische Firmen das als das geheiligte Land ansehen. Alle gehen rüber und denken, sie können unglaublich viel Geld machen. Und nach 2 Jahren gehen sie vielleicht wieder. Das heißt, als wir zum Beispiel die ersten Parks gebaut haben, haben wir für Energieversorger große PV-Parks gebaut und mussten dann aber 100% Bürgschaft hinterlegen. Das ist totaler Wahnsinn. Also das macht absolut keinen Sinn. Aber ich kann sie verstehen, wie viele Firmen sind nach 2 Jahren einfach gegangen und dann hat man eine Solaranlage da stehen, die vielleicht läuft, aber mit keiner Firma mehr, die man ansprechen kann. Also Amerika ist nicht das gelobte Land. Das ist unglaublich schwer, da erfolgreich zu sein.
Trotz dieses Infrastructure
das kam alles später erst, muss man sagen. Okay. Ne? Das kam später und das bezieht sich ja mehr auf die Produktionsebene. Das heißt also, warum geht jetzt auch eine Meyer Burger macht jetzt hier zu und geht in Amerika, weil sie unglaublich viel CapEx-Förderung kriegen. Das ist was völlig anderes. Der Markt ist drüben, ist riesig. Und wir konnten es auch sehr gut gewinnen wegen Verkaufen, weil wir das Gleiche aufgebaut haben, was wir hier aufgebaut haben. Also eine Entwicklung, Engineering-Abteilung und eigene Assets gehabt. Und das haben die drüben auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Und das war sehr gut. Das ist die Lego-Familie, die Kirkby-Gruppe hat das übernommen, riesig groß geworden da drüben. Wir sind immer noch im Austausch. Passt. Aber Schwerpunkt gucken wir uns Deutschland momentan, Spanien und Frankreich an, Holland, Portugal, das sind so die 5 Länder, wo wir richtig aktiv sind. Und wenn wir für Externe bauen, dann ist uns das egal, wo es ist. Also wir haben in Polen jetzt Anlagen gebaut und in anderen Ländern auch.
Wir kommen gerade von einem anderen Podcast sozusagen, das war ein Energy Trader. Und da haben wir uns ein bisschen auf dem Bildschirm angeschaut, wie entwickeln sich denn quasi die Verfügbarkeiten von erneuerbaren Energien, wo ist irgendwie Kohle und anderes noch drin. Und da hat sich so gezeigt, wenn man das auch ein bisschen simuliert, wenn wir jetzt den Ausbau mal Faktor 10 nochmal haben, dann haben wir natürlich sozusagen in den Sommermonaten einfach viel zu viel ungenutzte Energie und in den Wintermonaten wird es sozusagen an bestimmten Szenarien auch noch knapp. Wo ich mir dann natürlich die Frage stelle, also lohnt sich dann eigentlich Solarausbau nach vorne mehr oder lohnt es sich jetzt große Batteriespeicher zu bauen oder andere Speichermöglichkeiten?
Ja, die Kombination ist das Entscheidende. Ja. Ne? Also wir werden es dahin kommen, jetzt sind bis 2030, wenn wir dann die 215 Gigawatt dann irgendwie installiert haben, ich glaube es wird mehr, dann werden wir genau das haben, dass wir zur Mittagszeit viel zu viel Strom haben. So, jetzt kann man natürlich sich überlegen, warum richtet man eine Solaranlage mal nach Süden aus? So, gute Frage. Ein Ingenieur würde sagen, bist du verrückt? Ein Energiehändler würde sagen, perfekt, weil Ost- und Westausrichtung oder nachführende Systeme bedeutet, dass man zur Mittagszeit nicht mehr so viel Energie hat, aber morgens und abends mehr. Und der Energiehändler guckt sich nicht an, wie ist die tollste Effizienz in Prozenten, sondern der sagt, was bringt mir das absolut? Und so bewerten wir unsere Parks mittlerweile auch. Wir fragen nicht den Ingenieur, wie viel Prozent Wirtschaftlichkeit kriegt er. Für 1% kann sie nichts kaufen, sage ich immer so. Also ich gucke mir an, was ist absoluter Cashflow? Wie sieht der aus? Und wenn der Energiehändler sagt, meine Intuition sagt mir, dass zwischen 8 und 10 morgens der Wert der Kilowattstunde am höchsten ist, dann baue ich die Anlage so. Verliere ich dadurch absolut gesehen Kilowattstunden? Ja, natürlich. Ist das denn die beste technische Anlage? Nein. Aber ist das die wirtschaftlichste Anlage? Ja, absolut.
Lohnt sich denn in eurer Größenordnung, solche Nachführsysteme zu bauen? Genau. Oder die Platten sich so ein bisschen über den Tag bewegen?
Genau. Und das ist zum Beispiel der Vorteil. Es gibt sogenannte einachsige Trecker, die gehen so von Osten nach Westen. Die liegen flach, kann man sich so vorstellen, wie so ein Tisch jetzt hier bei uns. Mhm. Und der dreht sich morgens in die eine Richtung, wo die Sonne ist, und dreht sich in die andere Richtung, wo die Sonne untergeht. Mhm. Und dadurch Und dadurch hat man zur Mittagszeit, wenn das Modul flach ist, einen geringeren Ertrag. Morgens und abends immer mehr. Und wenn ihr hier zur 5. Etage unser Energiehandel geht, die machen Daumen hoch. Die sagen, genau das wollen wir. Wir wollen zur Mittagszeit nichts haben.
Und so ein bewegliches Konstrukt, ich meine, das macht natürlich den Aufwand quasi für so eine Platte irgendwie deutlich größer, holt quasi die Morgen-Abendstunden mehr raus. Wahrscheinlich ist der durchschnittliche Ertrag über den Tag genau der gleiche, wenn man jetzt quasi nur die Arbeitsleistung sieht. Aber ich würde mir jetzt vorstellen, der Wartungsaufwand muss irgendwie mega, weil das ist ein bewegliches Teil, das kann irgendwie haken.
Alles, was
haken.
Beweglich ist, ist erstmal schlecht.
Ja.
Und deshalb lieben wir eigentlich auch feste installierte Anlagen. Aber wenn der Markt dann was anderes braucht, dann muss man sich natürlich Gedanken darüber machen. Wenn ich es schaffe, dann morgens und abends mehr zu erzeugen und das zu einem höheren Preis zu verkaufen, dann machen auch höhere Wartungskosten Sinn.
Okay, aber bei den niedrigen Panelpreisen, die wir jetzt haben, könnte man auch sagen, man macht quasi ein so und ein, also wie so ein kleines Dach könnte man ja anordnen. Das ist
die sogenannte feste Ost-West-Ausrichtung.
Aha.
Sowas kann man auch machen. Ne? Gibt es auch einige Anlagen. Wenn man so ein bisschen guckt, dann wundert man sich, warum vielleicht an der Autobahn bestimmte Module eine andere Neigung haben oder die woanders hinzeigen. Das ist jetzt nicht schlecht geplant. Und da macht man sich im Vorfeld Gedanken darüber. Und dazu gehören aber eben Speicher zum Beispiel. Also das ist auf der Erzeugungsseite, dass man versucht, dynamisch zu reagieren. Wenn es zur Mittagszeit viel zu viel Strom geht, also was macht man damit? Punkt A, man kann das speichern und einfach später rausgeben. Ein zweiter Punkt ist aber auch, ich kann ja auch den Demand Supply irgendwie auch versuchen zu steuern. Das heißt, ich versuche jetzt mal das Kühlhaus einfach anders zu regeln, weil dem Brötchen ist es wurscht, ob es minus 25 hat oder minus 18. Und wenn ich dann mit diesem Kühlhaushersteller direkt sprechen kann und sagen kann, hör mal zu, wir sagen dir, wann wir deinen Kompressor takten. Wir garantieren dir, du hast immer minus 18. Mehr nicht. Und das bringt schon unglaublich was. Und dafür gibt es momentan unglaublich viele neue Tools im Markt und neue Startup-Firmen, die sich eben um sowas kümmern. Weil es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, Energie zu speichern. Das kann über Kompressoren, über Wärme sein, eben aber auch über Kühlhäuser.
Wer macht sowas zum Beispiel?
Ja, Incentive. Wir haben investiert in Incentive, aber auch als Firma, aber über unser Investitionsvehikel. Super spannend. Und die machen genau dieses Thema Kühlhäuser. Und Steuerung von Speichern, das wird, glaube ich, so das der nächste, so scheiß, sag ich mal so, im Markt.
Mhm. Und baut ihr die Speicher dann auch selbst gleich mit, auf erzeugerseitig?
Genau. Also das machen wir auch mit. Wir haben jetzt hier in der Nähe von Hamburg in Büttel eine große Anlage. Das sind dann richtig 40 Fuß Container voller Batterien, die dann aber auch gesteuert und gekühlt werden müssen, weil die natürlich auch permanent laufen. Da muss schnell Energie rein und schnell Energie raus.
Gibt es da schon Erfahrungswerte, wie lange sowas hält oder was man jetzt für eine Batterietechnik am besten kauft oder ob man lieber noch ein bisschen wartet, bis jetzt diese neue Kattel-Technologie da in den Markt kommt, wo es dann nur noch angeblich noch die Hälfte
kostet? Gibt in der Batterietechnologie gibt's unglaublich viele Mischungsarten, ne? Und das sind, ich sag mal, die ganze chemische Speicherung, Lithium-Ionen kennt man aus der Autoindustrie. Das hat natürlich automatisch den Vorteil, dass es da unglaublich viele Firmen gibt, die das produzieren. Und wir nutzen zum Beispiel die Second Life Batterien, also die dann aus dem Smart ausgebaut werden, die kaufen wir gerne ein und bündeln die und machen da einfach einen 49 Fuß Container mit alten Speichern.
Das macht ihr?
Das machen nicht wir, sondern das machen wir mit einer Firma zusammen, aber wir kaufen die ein. Und das Spannende ist, eine Autobatterie, da ist es natürlich als Besitzer eines E-Fahrzeugs, möchte ja gerne Kilometerleistung haben. Das ist für uns aber natürlich wurscht, ob die Batterie jetzt noch 80% Leistung hat oder 90 oder 70, ist völlig egal, das plane ich vorher ein. Wenn ich die günstig nutzen kann, super, dann nehme ich sie mit rein.
Ja.
Und da gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann eben aber auch ganz anders Energie speichern. Und ganz früher war es so, dass der Energiespeicher über Wasserkraftwerke gespeichert wurde. Das heißt, da sind Pumpspeicherwerke, die nachts in den hochgepumpt sind, das Wasser, und tagsüber wieder runter. Solche gibt's auch noch. Die sind nicht mehr so dynamisch am Markt tätig, nicht mehr so effizient. Aber auch andere Batteriespeichertechnologien gibt's genügend.
Warum ist das mit den Pumpspeichern so? Ich hätte mir jetzt hier ist natürlich in Hamburg oder Schleswig-Holstein haben wir jetzt nicht diese Höhenlagen, wo man das gut machen kann. Aber ich hätte jetzt mir vorgestellt, das ist eigentlich eine relativ günstige Form der Speicherung. Aber offensichtlich ist es jetzt nicht mehr so günstig.
Nee, nicht mehr. Also es liegt unter anderem daran, dass die natürlich früher in einem, ich sag mal, statischen Umgebungsfeld gearbeitet haben. Da gab es unsere Kernkraftwerke, da gab es die Kohlekraftwerke, da gab es die Grundlast. Das Wort gibt's heute so gar nicht mehr. Und nachts sind die Kraftwerke weitergelaufen. Was haben die nachts gemacht? Die haben solche Pumpspeicherwerke getrieben. Die haben nachts einfach Wasser hochgepumpt. Und morgens haben sie wieder runtergelassen. Oder so Mittagszeit, wo Lasten waren. Auch das Thema Nachtspeicherheizung. Ich glaube, ihr kennt das vom Wort her noch. Das sind so diese Riesenblöcke gewesen, die so in Mietswohnungen waren. Die haben sie, hat man ja vor 10 Jahren verboten. Die sind heute total hip, weil das natürlich ein super Energiespeicher ist.
Was und die auch alle wiederkommen. In einer Folge hatten wir das, dass die installierte Kapazität der Nachtspeicherheizung in Deutschland war mal 40 Gigawatt. Also quasi eine 40 Gigawatt Batterie stand schon mal in Deutschland rum. Also die Hälfte.
Reaktivieren, das ist mega.
Wir haben so ein Ferienhaus in der Nähe von Berlin und die da gerade alle ausgebaut.
Ja, aber das kommt alles wieder. Ist das noch effizient? Ja, ich meine, wenn so ein Ding erstmal steht und funktioniert, dann macht es keinen Sinn, den auszubauen. Aber ich will damit sagen, es gibt unglaublich viele Arten der Energiespeicherung in diesem Markt. Ja, und das ist eben die eine Sache. Aber eben, was ich eben sagte, die Nutzungskurve zu reduzieren, Kühlhaus, Kompressoren, Energiespeicher, Wärmespeicher, Fernwärmenetze, Das, was die Bundesregierung jetzt gerade gemacht, dass es so kommunale Netzpläne geben soll, um Wärmespeicher irgendwie zu aktivieren. Das sind alles spannende Ideen. Das wird alles kommen.
Aber wir haben jetzt in den meisten Folgen sozusagen sind wir zu einem Schluss gekommen, und zwar, dass es sozusagen viele Incentive-Strukturen noch gar nicht gibt. Also es gibt nicht ausreichend Smart Meter, es gibt keine sozusagen smarten Incentive-Strukturen, und die Bäckerei wird sagen, naja, ich profitiere gar nicht davon, von dem Vertrag, den du mir anbietest, weil ich beziehe den Strom immer zu den gleichen Kosten. Das wiederum führt dazu, dass sozusagen die Netze nicht so ausgebaut werden, wie sie ausgebaut werden müssten. Wobei ich bin auch der Meinung, dass wir irgendwo mal besprochen hatten, dass wir gar nicht so viele riesigen neue Übertragungskapazitäten bräuchten, sondern innerhalb dieser einzelnen Netzstruktur einfach eine deutlich bessere Verteilung und Incentivierung, wer kann jetzt eigentlich Strom verbrauchen, zu welchem Preis. Also dass quasi diese Spitzen zur Mittagszeit auch abgefangen werden durch ein Preisscheme. Und das ist sozusagen für uns Laien von außen natürlich total bitter, das zu verfolgen, weil die Energiewende könnte man ja offensichtlich massiv beschleunigen, würde man diese nicht hardwarelastigen Dinge einfach schon umsetzen. Da muss ja keine einzige Solarzelle mehr gebaut werden, da muss kein einziges Kabel verlegt werden, es ist einfach nur Incentives, Preisincentives und vielleicht hier und da mal ein Steuergerät, was jetzt den Kühlhauskompressor anbaut.
Genau, aber du hast die Antwort im Endeffekt schon gegeben. Also wir müssen einfach effizienter, digitaler werden, wir müssen irgendwie die ganze Demand-Supply-Geschichte viel besser steuern und eben vermeiden, dass eben Wind- oder Solaranlagen abgeschaltet werden. Ja, und das kann man machen, indem man sich wirklich aktiv auf eine Speicherstrategie auch einlässt, aber wie gesagt auch Incentive gibt für jemanden, der sagt, nee, jetzt schmeiße ich meinen Gartenschredder in diesem großen Baumschule einfach nicht an, wenn das Ding voll ist, sondern die wird von außen gesteuert. Ja, das ist alles technisch eigentlich kein Thema, das ist halt umsetzbar. Ich sage immer, die Technologie, die wir jetzt haben, es ist alles da, was wir brauchen. Es geht nur, wie stelle ich momentan die Infrastruktur irgendwie anders auf andere Beine und nicht nur auf ein Bein.
Aber wie erlebst du das denn? Du bist ja dann jetzt in deinen 30 Jahren wahrscheinlich auch in dem einen oder anderen Gespräch mit dem entscheidenden Politikern sozusagen verwickelt gewesen und du musst ja dann auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Nein, warum? Wir machen uns hier quasi abhängig von Dingen, da sind wir eigentlich schon längst von weg.
Ja.
Und dann hast du ja gerade auch schon den Einwand gebracht zum Thema sozusagen zum Thema FDP. Wir gehen jetzt gar nicht darum, auf die FDP einzuhaken, aber wir sind ja heute immer noch in dieser Diskussion, dass wir eigentlich die Dinge, die schon da sind, gar nicht nutzen. Wie gibt's da irgendwas, was man machen kann, um das zu beschleunigen?
Mit denen reden und reden und reden. Das machen wir auch. Also wir haben regelmäßig auch wirklich gute Kamingespräche, muss man auch sagen, wo dann Leute hier am Tisch sitzen und sagen, Handys aus, alle raus. Und ich stelle jetzt mal die Fragen, die ich auch mal stellen möte. Da muss man zwischendurch mal schlucken, auch auf welchem Stand die sind, ne, die Entscheider. Das ist schon echt schwierig, aber jetzt mal auch kein Vorwurf auch an dich. Du hast ja eben auch gesagt, wir reden über Solarmodule. Solarmodule ist ein Produkt, das ist wie ein Bauteil, ja, also wie das iPhone. Aber die Anwendung, die wir mit dem iPhone machen und was ihr jetzt hier gerade mit irgendeinem Smartphone macht, das ist ja halt ein viel, viel höherer Wert als das Produkt an sich. Und das Modul ist für uns überhaupt natürlich ist es relevant, das ist ein entscheidendes Bauteil, aber ob wir das nur von Firma A oder B oder C kaufen, spielt auch nicht so eine große Rolle. Und da fängt es zum Beispiel schon mal an. Und es gibt eben einen großen Unterschied zwischen der Upstream-Geschichte, wie wir sagen, also der Produktion von Produkten, und dazu gehört der Wechselrichter, da gehört die Unterkonstruktion zu, auch das Kabel und eben das Solarmodul, und dem sogenannten Downstream-Geschäft. Und das Downstream-Geschäft ist das, was wir machen, was Ole Petersen macht mit GP Joule, aber auch eine 1,5 oder eine Enpal. Die machen aus dem Solarmodul was. Ja, und für die ist das Modul dann wirklich austauschbar. Und deshalb ist das manchmal auch schwierig für einen Politiker oder für einen Entscheider auch zu verstehen, dass es zwei unterschiedliche Ebenen dort gibt. Einmal die Produktionsebene, die nichts mit uns als Enerpark zu tun hat. Das ist eine kleine Schnittstelle und dem, was da rundherum mit diesem Solarmodul gemacht wird.
Aber wie beobachtest du denn dann die Diskussion rund um diesen Resilienzbonus, die es hier in den letzten Wochen in Deutschland gab, wo es ja auch innerhalb der erneuerbaren Energien ja offensichtlich zwei Parteien gab, rund um Gunter Erfurt, wir brauchen das, sonst können wir nicht produzieren.
Meyer Burger.
Genau, Meyer Burger und viele andere aus der erneuerbaren Energien, unter anderem ja Philipp Schröder, der auch zu Gast war, er meint, das ist sozusagen das ist komplett falsche Richtung, weil das schützt erstmal gar nichts. Und diese ganzen vorgelagerten Innovationen, die müssen wir trotzdem noch weiterhin aus China einkaufen. Das würde quasi nur einem oder zwei Unternehmen helfen. Du bist ja sehr informiert
informierter sozusagen Beobachter dieser ganzen Diskussion. Wie guckst du denn da drauf? Also wie müssten wir uns aufstellen?
Also Philipp Schröder hat ja, glaube ich, relativ klar im letzten Podcast gesagt, lasst es doch einfach mit diesen Fördermaßnahmen. Und das ist, da gebe ich ihm absolut recht. Mhm. Wir brauchen es nicht mehr. Die Technologie ist da, sie funktioniert. Und wir können sie einfach umsetzen. Unser Strom ist günstiger als der Markt in einer Strombörse. Und aus dem Grund sage ich immer, alles, was so irgendwie nett gemeint ist, auf einer Bundeslandebene kurz vor der Wahl nochmal eine Million zur Seite legen für eine Batteriespeichergeschichte, das geht total nach hinten.
Oder für eine Wasserstofftankstelle.
Das ist total kontraproduktiv. Was macht natürlich der Endkunde? Der wartet wieder und bestellt nicht auf die nächste Fördermaßnahme. Und das stoppt den gesamten Markt. Ich sage mal, einfach lassen. Lass uns alleine laufen. Wir brauchen keine Förderung mehr. Man hat natürlich extrem viel Geld in die letzten 20 Jahre in diese erneuerbare Energie gesteckt. Aber wir sind an dem Punkt, wo wir sie nicht mehr brauchen. Also lasst es einfach.
Und Abhängigkeiten geopolitischer Natur? Wir
sind total abhängig. Und das war jetzt vielleicht, jetzt sieht man mal auch wieder Unterschied, OMR-Podcast vor einem Jahr, da war ich noch extrem positiv, habe gesagt, na, wir schaffen das noch und Industrie aufbauen und da kommt was. Ja. Mhm. Und das war wirklich kurz vor der Unterschrift. Da waren mehrere große Firmen, Investoren, die gesagt haben, sie wollen in Deutschland die Fertigung wieder aufbauen. Blutpreise sind weiter gefallen, Businessplan kommt nicht mehr hin. Der Zug ist abgefahren. Und wir können nur noch mit den Chinesen hier was auf die Beine stellen. Geht nicht mehr.
Du würdest auch keinen Aufpreis zahlen für deutsche Fertigung und deutsche Ingenieurskunst.
Naja, ich sag mal so, man will immer nicht die Autoindustrie als Vergleich nehmen, aber nehmen wir die mal ruhig. Ja? Wenn da draußen ein Porsche ist, ja, oder ein Audi mit dem besten Equipment und bester Ausrüstung, dann bin ich als Kunde bereit, auch mehr zu zahlen. Und alleine, wenn man die Tür eines Autos auf- oder zuschlägt, merkt man, ist das ein teures Auto, ist das kein teures Auto. Das ist ein wertiges, ich will nicht teuer sagen, wertig, ja. Da für uns aber das Solarmodul wirklich, sagte ich schon mal, Commodity ist, das ist für uns ein ganz normales Produkt, was da draußen gibt, achte ich natürlich schon drauf, was ich kaufe, aber mehr von der Qualitätsseite her, zum Beispiel auch, wer hat das produziert? Ist die Börse, ist die Firma, die das produziert, vielleicht an der New Yorker Börse gelistet? Ja, ich gucke mir auch die Zahlen an. Ja, das tue ich natürlich, weil ich über 20 Jahre dann dieses Produkt auch brauche. Ja.
Aber gibt's da so einen großen Qualitätsunterschied? Also der Philipp hat auch im Podcast, dass jetzt irgendwie in Amsterdam, Rotterdam 60 bis 100 Gigawatt Solarmodulkapazitäten irgendwie liegen, weil es gibt jetzt diesen Technologiewechsel von PERC auf TOPCon. Das ist richtig rum, ne? Und da würde eigentlich gar keiner mehr diese alte PERC-Technologie einsetzen, aber die läuft ja schon seit 20 Jahren offensichtlich ziemlich stabil.
Das ist auch wieder ein bisschen was anderes. Bei Philipp Schröder geht es natürlich darum, auch, sag ich mal, das Produkt qualitativ und wertig auch zu verkaufen. Ja. Mhm. Und da kann es sein zu sagen, dass der Kunde sagt, nee, ich will nicht nur irgendein Modul, ich will das Beste vom Besten haben und dafür zahle ich dann auch gerne was. Bei uns ist es so, dass es ja nur um die Stromgestehungskosten geht.
Genau.
Das heißt, wieder mal im Autovergleich, ich kann mir den teuersten Porsche nehmen und von Hamburg nach Berlin fahren, ich kann mir auch den Golf nehmen. Ich gucke mir nicht an, wie lange ich dafür brauche, sondern ich gucke mir an, wie sind die Kosten, um von Hamburg nach Berlin zu kommen. Und das ist das Gleiche wie bei Solarmodulen. Wir nehmen gerne die Produkte, die vielleicht nicht mehr State of the Art sind, weil die keine durch günstige einkaufen. Wenn ich am Ende mit Stromgestehungskosten dann erreiche, die günstiger sind, dann bin ich zufrieden. Ja, klappt das manchmal nicht, weil wir vielleicht nicht so viel Fläche haben und dadurch die Fläche größer wird und auch mehr Kabel, mehr Zaun und so weiter. Ja, das sind aber alles kommerzielle Berechnungen, die man in Excel cool berechnen kann.
Aber einmal kurz zurück, also die gibt's wirklich so krasse Qualitätsunterschiede, wenn ich jetzt sage, das ist jetzt Solarmodul, da ist die Fabrik nicht richtig sauber, das geht nach einem Jahr kaputt, weil das ist doch irgendwie so eine krass ausgereifte Technologie. Ja, die Effizienzgrade sind ein bisschen gestiegen, aber kann man da daneben greifen?
Ja, kann man. Ja? Also das ist aber auch wie bei jedem anderen Produkt. Und zwar, wir haben auch eben gerade darüber gesprochen, mit welcher Geschwindigkeit sich auch Produktionsentwicklung irgendwie sich entwickeln. Und das sieht man ja hier auch. Also ganz einfach gesagt, auch in China gibt es ein Facharbeiterproblem. Ja, also wenn die eine Ausschreibung machen und wir wollen nochmal 10 Gigawatt Fabrik bauen, dann finden die nicht mal eben irgendwelche Maschinenführer in jeder Ecke. Das heißt, wir schicken da unsere Leute hin und helfen denen auch manchmal und sagen dazu, Leute, bitte achtet darauf, weil eine Rückseitenfolie ist wichtig für uns und so weiter. auch von der Produktentwicklung gibt es unglaublich schnelle Entwicklungszyklen. Ja. Und wenn eben natürlich eine Maschine in China 7 Tage die Woche, 365 Tage, 24 Stunden durchproduziert ist, dann ist die nach 2 Jahren abgeschrieben und dann können sie die neue fahren. Und das ist vielleicht bei einem Produkt von deutschen Herstellern nicht so einfach.
Aber wie guckst du denn auf diese geopolitische Abhängigkeit dann? Also, das Modul ist ja eine Sache, ne? Und wie gesagt, das Modul ist ja, da sind ja schon irgendwie 3 Produktionsstufen vorher gelaufen. Das können wir nochmal verlinken, wie eigentlich so ein Solarmodul gebaut wird. Aber es gibt ja noch diese ganzen anderen Teile, irgendwie Wechselrichter, Steuerungssoftware. Jetzt kommen noch Batterien, wo es ja das eine oder andere weg jetzt auch geben soll. Ich glaube, das Northvolt-Ding in Heide ist jetzt auch beschlossen. Genau,
die fangen jetzt an. Ja.
Mal gucken, ob da irgendwann mal eine Zelle rauskommt. Aber gibt es quasi noch eine Chance, in der wir uns, also wo wir uns geostrategisch smart aufstellen können, um dann die nicht in totale Abhängigkeit zu kommen?
Also ganz neutral gesagt, wir sind in der totalen Abhängigkeit. Und zwar jetzt gar nicht von dem Produkt, sondern es geht ja noch einen Schritt weiter vor in der Wertschöpfungskette. Die ganzen Maschinen kommen alle aus China. Das heißt, wenn ich jetzt hier in Deutschland eine Fabrik aufbauen würde, dann muss ich nach China fliegen, um mir die Maschinen zu holen. Das Thema ist mittlerweile auch durch. Und kann man, sag ich mal, geopolitisch versuchen, das zu steuern, aber das hat aus meiner Sicht mit Handelshemmnissen, Zöllen eigentlich nie geklappt. Kann man sowas machen wie die Amerikaner, dass man eben sogenannte CapEx-Förderung macht? Ja, ich glaube, das ist das Vernünftige. Ich glaube, es muss eine strategische Entscheidung sein von einer Region, ich sage nicht von der Bundesregierung, es kann auch ein anderes Land sein in Europa, die einfach sagen, ja, wir wollen Intel in Magdeburg haben und geben da irgendwie 10 Milliarden irgendwie rein. Und ich glaube, das ist auch der entscheidende Weg. Kann man das für alle Produkte machen? Nein. Das ist auch strategisch nicht sinnvoll, dass man für jede Schraube oder jedes Werk oder sowas hat irgendwie hier in Deutschland. Aber wenn man merkt, dass es eine Konzentration gibt und die ist im Solarbereich so, oder auch bei den Batterien, weil da kommt eben 90% aus China, dann muss es eigentlich eine politische, strategische Entscheidung sein, diese geopolitische Abhängigkeit zu reduzieren.
Aber ist es auch bei den nachgelagerten Produkten so, bei Wechselrichtern, also so ein SMA oder Costal? Bei Wechselrichtern
ist gut ausgetauscht. Ne? Also da, Siemens hat eine Firma gekauft, SMA ist immer noch unglaublich stark, alles was mit noch erweiterten Service zu tun hat. Wenn wir zum Beispiel eben große Anlagen mit Batterien bauen oder wo wir auch die Steuerung ein bisschen optimieren müssen, dann gehen wir eigentlich zu SMA, weil das ist jetzt auch im Großen und Ganzen in der Größenordnung, in der wir bauen, kein Commodity mehr. Also da muss man wirklich planen. Da sitzt man mit den Ingenieuren von SMA am Tisch und überlegt, wie können wir es optimieren. Mhm. Amerika hat gute Sachen. Enphase gibt es, Solar Edge gibt es an diesem Markt. Also da gibt es immer noch eine gute Verteilung. Das muss man strategisch auch unterstützen. Ich denke, das wird auch meines Wissens gut gemacht. Unterkonstruktion ist egal, das ist Stahl. Das importieren wir sowieso nicht aus China. Wir versuchen den natürlich andauernd, aber das macht wirklich absolut überhaupt keinen Sinn, da jetzt irgendwie Stahl von A nach B zu schippern. Und wir arbeiten hier mit Firmen zusammen, Firma Velsa in Österreich, die jetzt auch ein grünes Stahlwerk auf die Beine stellen und so. Das sind also total spannende Themen, die da kommen. Aber im Solarmodulbereich ist es so, wie es ist. Und es gibt noch Koreaner, es gibt noch Japaner, es gibt noch ein paar Amis und das war's dann eigentlich.
Hat das Thema Wasserstoffproduktion aus Überschussstrom, wenn man sozusagen so viel Wind- und Solarstrom hat, noch eine Chance?
Ich würde sagen, das war, also technisch ist es ohne weiteres umsetzbar und es gibt ja auch viele Firmen, die sich darauf konzentrieren. Ist ein bisschen so ein Buzzword wieder gewesen. Ne? Also jeder hat irgendwie Wasserstoff geschrien und in jeder Homepage möchte ich nicht wissen, wie viele Leute da Wasserstoff eingetragen haben. Es tendiert gerade in diese Richtung, dass das nur alles für die großen Firmen ist, weil es eben auch um ein bisschen größere Anlagen geht. Da geht es nicht mehr um den 1-2 Megawatt Elektrolyseur, der an irgendeinen Solarpark oder Windpark angeschlossen wird, sondern da geht es um hunderte von Megawatt, die jetzt vielleicht auch, hört man so raus, mit Firmen umgesetzt werden, die ihre Kohlekraftwerke abbauen und natürlich eine tolle Location haben mit dem dicksten Kupferkabel, was es gibt. Macht das Sinn, da Elektrolyseure zu bauen? Absolut. Ja, aber da geht es wirklich um viel, viel größere Investitionen. Und ich bin der Meinung, dass es aber auch der richtige Weg ist. Ist es nicht die Lösung, es ist eine Lösung, um das Thema zu managen. Und wie gesagt, nochmal zurück zu dem Runterfahren. Also wir haben einfach jetzt schon in Deutschland, bei Wind sieht man das ja auch, 10% Curtailment, so sprechen wir im Englischen, also Runterregelung. Im Solarbereich waren es vor einem Jahr 0,2%, dieses Jahr schon 0,8. Das ist viermal so viel wie ein Jahr davor. Das ist richtig viel.
Runterregeln, das wollte ich ohnehin noch mal fragen. Also wir sehen jetzt im Hintergrund, sehen wir ja so zwei Windräder. Wenn ich jetzt durch Schleswig-Holstein fahre, habe ich das Gefühl, dass im letzten Jahr zum ersten Mal erlebt, dass sogar bei diesigen Wetter am Wochenende so die Hälfte der Windräder schon abgeschaltet ist, obwohl noch nicht mal Solar ist. So, und jetzt bisher konnte mir gar keiner sagen, wie viel Überkapazität wir in Schleswig-Holstein schon haben. Wir kriegen ja den Strom ja gar nicht weg. Also es gibt da die Leitung ja gar nicht dafür, um das jetzt nach Stuttgart zu bringen. Kannst du mir das sagen?
Also im Wind bin ich jetzt nicht fit. Ich würde mal sagen, mein Bauchgefühl sagt mir 10% der Energie, die wir erzeugen im Windbereich, wird runtergeregelt.
Ich weiß es nicht.
Bei uns ist es so, wie gesagt, wir liegen so unter 1% im Solarbereich. Und wir haben bei unseren eigenen Parks eben, wie gesagt, vor ein, zwei Jahren 0,2%, 0,3% und jetzt sind wir auf 0,8% gerutscht.
Aber das heißt, das Incentive für euch, dann Batterien an diese Parks zu bauen, um das dann zu den Zeiten, wo es irgendwie interessant wird, sozusagen, ja, steigt gerade, weil die runtergeregelt werden. Ja.
Und das ist hochspannend gerade. Und da ist zum Beispiel, und das macht ein bisschen zu revidieren, mein Satz davor, Förderung ist alles Mist. Wenn wir aber eine neue Technologie oder eine neue Anwendung, nenne ich es mal, ist ja keine Technologie, eine neue Anwendung reinbringen wollen, und dazu gehört Wasserstoff, dazu gehört Speicherarten, dann macht es Sinn, da zu unterstützen. So würde ich es mal sagen. So. Und für uns ist es eben spannend, weil wir eben auch im Energiehandel tätig sind. Das heißt, wir gucken uns sehr genau an. Und wenn wir die Möglichkeit haben, Energie zu speichern und die eine halbe Stunde später zum doppelten Preis zu verkaufen an der Börse, dann super, natürlich machen wir das.
Ihr handelt selber, also ihr habt eine eigene Energie.
Wir handeln selber, wir handeln auch für andere und haben im Endeffekt ein eigenes Handelsunternehmen, was eben auch am Markt ganz normal den Strom verkauft, das ist die Sunic. Und wir haben im letzten Jahr, ich glaube, 12 Terawattstunden irgendwie gehandelt. Das ist also auch schon relevant. Also,
12 Terawattstunden?
Das ist richtig viel.
Wie viel installierte Leistung?
Wir haben 3,5 Gigawatt eigenen Parks. Das sind dann so 3 Terawattstunden.
Aber in Deutschland?
Ja. Dann nochmal ungefähr 3 Terawattstunden, die wir für andere handeln. Dazu gehört auch Wind. Mhm. Unser Energiehändler ist nur die Kilowattstunde. Das ist ihnen egal, woher das kommt. Und die andere Hälfte ist wirklich einfach Handel, rein raus. Also zu gucken, wann kaufe ich Energie, wann verkaufe ich Energie.
Wie viel Prozent des Gesamtvolumens oder so kann man das sagen an der Strombörse in Leipzig ist das?
Ich glaube, wir sind schon bei 1-2%, würde ich mal locker sagen. Also wir gehören auch zur kritischen Infrastruktur. Das heißt, ihr habt jetzt hier auch so ein Sicherheitszettelchen gekriegt, seid hier reingeführt worden weil es gibt zwar nicht den ominösen roten Knopf, aber wenn es den geben würde, dann würde jetzt hier ein bisschen das Licht plackern.
Gibt es noch genug Autobahnen, Felder links und rechts? Also auf der A7 ist es total krass geworden, von Kiel nach Hamburg. Ist
alles
Respekt. Respekt, was da so gebaut worden.
Das hat natürlich auch was mit Erfahrung zu tun. Und auch viele Bürgermeister und Bürgermeisterinnen oder Gemeinden, die melden sich dann auch schon mal bei uns, weil wir sagen, wir hätten gehört von der Nachbargemeinde, dass es irgendwie gut gelaufen ist, und können wir nicht auch überlegen.
Und für diese 20 Gigawatt Ausbauziel pro Jahr jetzt in den nächsten 5-6 Jahren, gibt es da noch genug Flächen in Deutschland?
Ja, also wir haben kein Flächenproblem. Und wenn man jetzt nochmal die 20 Gigawatt nochmal sieht, ich teile das jetzt mal so auf, ein Drittel gehört Philipp Schröder, sag ich mal so, also mit 1,5 oder Enpal. Das ist Residential. Das sind so die privaten Anlagen, die man so oft auf den Dächern sieht. Ein Drittel davon ist, wir sagen, C&I-Markt, das ist so Commercial Industrial. Das ist das Kühlhaus, das ist der Mittelstand, das ist das Lager irgendwo, wo obendrauf einfach Solar gepackt wird. Und dann kommt ein Drittel wir. Ja, und das sind die Großkraftwerke, die da draußen sind. Und die restlichen 10% sind dann Balkonkraftwerke oder gebäudeintegrierte Sachen, die dann irgendwie ein bisschen schöner sind oder weiß ich was. Und in dem Moment gucken wir natürlich nur noch von den 20 Gigawatt auf ein Drittel, wo wir echte große Flächen brauchen. Und das ist dann gar nicht mehr so viel. Das heißt, wenn wir in Deutschland von, keine Ahnung, insgesamt 1% der Flächen wie uns angucken würden, dann ist das völlig ausreichend für die nächsten 10 Jahre. Und das, der Unterschied nochmal ganz kurz zu Wind ist, bei Wind ist es so, die brauchen natürlich gute Windflächen. Bei Solar ist das fast egal. Also natürlich gibt es in Bayern irgendwie mehr Einstrahlung als hier im Norden, aber da ist der Pachtvertrag auch ein anderer. Also der Landwirt oder der Landbesitzer weiß ganz genau, dass er in Bayern eine höhere Pacht verlangen kann als in Norddeutschland.
Und dadurch, dass ihr jetzt so auch global Projekte baut und Solar und Wind so günstig geworden ist, seht ihr dann auch immer jetzt mehr Projekte in Staaten, die eigentlich traditionell auf Öl und Gas gesetzt haben? Weil das müsste jetzt ja auch teurer werden auch, für die.
Auch ein schönes Beispiel Polen. Also und das ist jetzt natürlich die alte Peace-Regierung, die hatte überhaupt gar keinen Bock auf Solar. Die wollten Kohle und weiß ich was alles. So, was ist aber passiert über die letzten Jahre? Es ist, und das war mir gar nicht so bewusst, Polen ist auch ein sehr starkes Produktionsland, also Produktion von irgendwelchen Produkten. Ja, also IKEA zum Beispiel. IKEA hat dort eine riesige Produktion. Und IKEA hat einfach gesagt zur Gemeinde, zum Energieversorger, wir wollen den grünen Strom haben und wir wollen nicht einsparen, wir wollen es für uns haben. Und wenn du das uns nicht organisierst und uns das nicht erlaubst, dann gehen wir woanders hin. Und da ist ein Markt entstanden von mittel- bis großen Anlagen, der ist voll an der Regierung vorbeigeschwommen. Polen ist ein Gigawattmarkt. Auch unter der Peace-Regierung gewesen. Und ich glaube, das war ganz schlimm für die. Mhm. Also das ist zum Beispiel so eine Entwicklung, wo wir auch schon sagen, lass uns einfach laufen. Und die Regierung war eigentlich voll dagegen. Aber die lokalen Betreiber der Fabriken haben gesagt, wir wollen aber grünen Strom.
Ich hatte gestern, glaube ich, eine Meldung gesehen, dass in Frankreich der Strom jetzt massiv verteuert wird. Wird das dann auch da, merkt man das dann, dass dann auf einmal Betriebe sagen, ah, jetzt kriegen wir doch nicht mehr den subventionierten Atomstrom, jetzt kriegen wir den vollen Preis durchgereicht. Gucken wir uns doch nochmal an, ob wir das Feld hier links und rechts bestücken können.
Frankreich ist noch ein bisschen spezieller, die haben schon noch einen Industriestrompreis, muss man sagen. Mhm. Und der ist auch noch extrem.
5 Cent oder so, glaube ich.
Das ist schon Wahnsinn. Das wird aber alles von den Steuerzahlern gezahlt oder weiß ich was. Das ist schon schwierig. Aber jedes Land entwickelt so ein bisschen so eine Eigendynamik. Das kann mal Solar sein, das kann aber auch Wind sein, das kann aber auch Stichwort Wärmepumpen in Dänemark.
Also. Aber auch in den klassischen Sonnenölländern, keine Ahnung, Tunesien, Ägypten, Saudi, Katar, seht ihr da auch quasi jetzt mehr Anlagen?
Ja, das war schon, muss man sagen, also die ganzen Emirate da unten, das war eigentlich schon vor 6, 7, 8, 9 Jahren so, dass es da richtig losging. Also da stehen die größten Anlagen der Welt.
Aber warum? Weil kriegen ja theoretisch ja günstig dass die Energie aus dem Boden. Warum haben die vor 9 Jahren schon angefangen?
Weil die natürlich gesagt haben, warum soll ich das Öl, was ich hier schön und teuer verkaufen kann, umsonst zu Strom verwandeln und meinen Strom umsonst den Einwohnern schenken. Also ist doch blöd, wenn ich hier sowieso die Solarenergie habe, die mir das Gleiche machen kann. Also wir haben unten Gestehungskosten in Saudi-Arabien von 2 Cent. Das sind PPAs, also Energieabnahmeverträge unter 2 Cent gemacht von den letzten Jahren. Totaler Wahnsinn. Also eigentlich geht's darum, das, was sie unten im Boden haben und das Öl oder was auch immer oder die Kohle in Australien, die verkaufe ich doch lieber und verdiene damit Geld, anstatt dass ich die selber verbrenne und irgendjemand was selber schenke.
Und in der NetBullard-Präsentation konnte man auch ein bisschen sehen, dass wir immer noch im Hochlauf sind, sozusagen was CO2-Emissionen angeht. Also wir sozusagen haben ja immer noch quasi Aufbau von Kohlekraftwerken und Co. Wenn ich mir jetzt aber diese exponentiellen Kurven so anschaue, klar, die hatten so ein bisschen mit der Skala geschummelt, so, aber es sah trotzdem so aus, als würden wir jetzt an so einen Punkt kommen, wo jetzt auch das nächste Kohlekraftwerk in China oder das nächste Kohlekraftwerk in Indonesien gar keinen Sinn mehr machen kann, weil es einfach so viel günstiger ist. Sind wir da jetzt oder siehst du trotzdem noch Diskussionen?
Ich glaube, wir sind da schon längst. Und das Einzige ist noch, und das ist aber natürlich eine ganz klassische Marktverzerrung auch, das alles, was mit Förderung zu tun hat. Warum rufen alle in Frankreich immer noch nach mehr Atomkraftwerken? Wenn sie mal ganz simpel eine Excel-Tabelle machen würden und sagen, wie teuer kostet mir die Renovierung oder die ganze Wartung plus Neubau, würde jeder normal denkende Mensch sagen, das ist totaler Schwachsinn, was die machen. Aber das ist politisch gewollt. Und dann wird oftmals noch, sag ich mal, sowas wie das Thema unabhängig irgendwie gemacht, dass aber irgendwie 30% ist oder mittlerweile 60, weil aus Niger kommt nichts mehr. Der Uranschnäbel aus Russland kommen, ja, das wird dann in den Medien auch nicht so gerne breitgetreten. Also es hat was mit ganz viel mit Politik zu tun. Und warum jetzt vielleicht, sage ich mal, in Nordafrika auch weiter noch Kohlekraftwerke gebaut werden, das hat immer was mit Förderung zu tun, immer was mit Subventionen, mit Handelsbürgschaften, mit was weiß ich. Ja. Ist das noch durchsetzbar in Deutschland? Nee, glaube ich nicht. Ja. Werden wir diese, ich sag mal, 80% Strom aus Erneuerbaren, kriegen wir das hin? Ja, ich bin der Meinung, ganz einfach. Also auch ohne groß Netzausbau und ohne das kriegen wir alles. Wir sind jetzt schon bei knapp 60, würde ich sagen. Also den nächsten Schritt kriegen wir noch. Wenn wir auf 100% wollen, wenn wir das Thema Primärenergie auch nochmal abdecken und wenn wir in dieses Thema Elektrifizierung der Industrie gehen und auch der Privatwirtschaft oder des Autos oder der Energieversorgung, der Wärmeversorgung, dann wird das nochmal ein dickes Brett. Da haben wir noch viel zu tun. Aber der Weg ist da, die Technologie ist da, wir müssen nichts Neues erfinden, das ist das Schöne.
Du hast im Nebensatz vorhin so gesagt, dass du glaubst, die 215 Gigawatt, die schaffen wir locker und du glaubst sogar noch mehr. Bis 2030, also ja, bis 2030, Ziel der Bundesregierung ist ja
80%. Wo sind wir jetzt? Bei 17?
Wir sind jetzt bei 70 ungefähr.
Genau.
Und die Aufteilung ist jetzt nicht so ganz, wie ich es vorhin gesagt habe. Also es ist eigentlich so, ich würde sagen 40% privat, also residential, 40% sind wir und dann so das mittlere Marktsegment, das kommt jetzt erst gerade richtig raus. Also die 215 Gigawatt bis 2030 kriegen wir hin. So, Punkt. Bin ich fest der Meinung. Und das wird auch funktionieren. Solange es keine Zölle, Handelshemmnisse und so weiter, was sich jetzt da irgendwie gerade irgendwie tut, das wäre der Killer schlechthin.
Ja. Wir können auch einfach dieses Lager, von dem Philipp gesprochen hat, dann Amsterdam es jetzt leer kaufen, dann haben wir doch schon ja,
das ominöse Lager ist natürlich auch eine Politik. Ja. Wir kaufen regelmäßig Module ein und ich frage mich immer, warum kommt nichts aus Rotterdam? Weil da keine Produkte mehr sind, die wir brauchen können. Wenn wir jetzt neu bestellen, kommt alles aus China. Da liegt nichts mehr rum.
Aha. Ja.
Und das ist immer so.
Es gibt gar nicht diese Halde, wo ich meinen Bauzaun bekomme.
Ja, doch. Natürlich gibt es da auch Module, die jetzt nicht unbedingt State of the Art sind. Mhm. Aber natürlich kaufen wir jetzt auch Residential-Module ein und bauen vielleicht unsere Unterkonzeption mal um, weil wir die günstig gerade kriegen können. Ja, natürlich. Aber dann nicht keine 60 Gigawatt. Das ist nein. Das ist auch schon längst weg alles. Und wenn, dann haben sie ihn schon längst wieder zurückgeschippert, haben wir auch gehört, weil sie sagen, warum sollen die hier liegen bleiben, wenn ich sie in China einfach verbauen kann? Also drüben wird ja viel, viel mehr zugebaut in Asien oder generell in China, auch in Indien.
Als ja, China hat irgendwie 100 Gigawatt gebaut letztes Jahr, ne? Ah, ja.
So viel wie alle anderen zusammen.
Genau. So, und ich meine, das ist natürlich auch ein großes Land und so weiter. Wenn man sich ganz Europa mal anguckt, dann sind wir auch schon nicht mehr so unrelevant. Also die 100 Gigawatt werden wir auch jetzt erreichen. Also
in 2024 in ganz Europa?
Ja, gehe ich von aus. So, und wenn wir jetzt nochmal weiter gucken, ich sagte, bis 2030, glaube ich, kriegen wir es auch hin, auch mit den Netzen und so weiter. Ne? Muss man mal schauen, wie sich das dann sag ich mal, technisch auch weiterentwickelt, aber das kriegen wir hin. Aber was danach kommt, ist eben das große Fragezeichen. Und wir müssen jetzt an der Infrastruktur arbeiten oder an den Smart Metering oder an den Tools oder an Speicher, damit wir auch weiter bauen können. Und wir gehen mittlerweile von 1000 Gigawatt in Deutschland auf.
1000 Gigawatt in Deutschland?
Ja. Und wann? Wir haben jetzt keine Zahl genannt von den Verbänden her, aber wir haben das mal simuliert und auch eigene Studien gemacht. Ist es 240, ist es 245? Mal gucken. Aber das sind geile Zahlen.
Das ist eine geile, die würden wir gerne
1000 nehmen. Gigawatt könnten wir dann quasi, wenn wir auch so Heizstrom, Primärenergie, könnten wir es damit schon abdecken, grob?
Ja, ich sag mal, es gibt so eine mathematische Zahl, glaube ich, der Wissenschaftler. Man sagt immer, bis zu 80% ist alles relativ gut umsetzbar. Die letzten 20% kosten richtig viel Geld.
Okay. Brauchen wir doch noch die Gaskraftwerke oder die Biogas. Die
werden auch noch brauchen und es wird noch andere Arten von Speicher werden da entwickelt. Auch dieses Thema Vehicle to Grid, da haben wir jetzt auch irgendwie 10 Elektroautos stehen, die stehen da einfach nur. Das ist, kann man alles machen. Und es gibt coole Startups da draußen, die sich darüber Gedanken machen.
Wenn du jetzt an Robert Habecks Stelle wärst, was würdest du anders machen oder anders regulieren?
Also, erstmal muss man positiv sagen, er hat, oder auch die Regierung, jetzt nicht nur er. Die haben im ersten Jahr echt viel geschafft. Ja, und die sind wirklich auf uns zugekommen, wo wir selber überrascht waren und haben gesagt, so, jetzt gebt uns mal eure 10 oder 20 Bottlenecks, die euch eigentlich auf den Senkel geben, was eigentlich die letzten 10 Jahre nicht gelaufen ist. Und wir waren relativ überrascht, weil normalerweise fragen die immer, wollt ihr Geld haben oder so. Und dann haben wir gesagt, super, alles ohne Geld, nicht alle, aber so. Und haben nur diese 20 Punkte aufgeführt. Und davon sind echt eine ganze Menge auch für die umgesetzt worden. Das ist Vereinfachung, das ist Veröffentlichung von Katasterämtern kommt jetzt gerade raus. Für die Projektentwicklung ist einiges einfacher geworden. Ein bisschen Druck ausüben, auch auf die Gemeinden. Was ist noch super gewesen? Kommunalabgabe. Ja, wir sind, glaube ich, die Einzigen, die gesagt haben, wir möchten an die Kommune Geld zahlen. Weil die soll davon was haben, wenn dann Solarpark steht. So, das sind alles Themen, die so im ersten Jahr gut gelaufen sind. Und dann hat es eigentlich so gehakt. So. Dann hat man den Transformationsfonds auf die Beine gestellt. Alles war wie Chico. Alle haben gedacht, da kannst du jetzt aus dem Vollen schöpfen. Ja, Pustekuchen. Und jetzt geht es eigentlich darum, Leute, gebt mir Ideen, die nichts kosten. Davon haben wir auch noch genug. Ja. Und das ist eigentlich, worauf ich mich jetzt auch sehr konzentrieren würde. Und ich würde da nicht immer Pakete schnüren, weil da ist dann politisch, wird immer was vertauscht. Der eine sagt, das will ich, der andere.
Was wären die fünf Top-Ideen, die nichts kosten?
Ich sagte eben schon, dieses Thema Duldungspflicht. Ja, das ist für all unsere Entwickler.
Okay, check, machen wir, verstanden?
Da. Was haben wir noch? Wirklich Vereinfachung, Beschleunigung von Baugenehmigung. Ja. Das ist wirklich in Deutschland ein Drama. Wir, dieses neue Gebäude, was ja uns gehört. Ja. Wir haben wirklich eine Baugenehmigung gemacht, einen Bauantrag gestellt, den mussten wir 23 Mal kopieren und jedes Ding war 10 Aktenordner groß und mussten dann alle Behörden das in Original schicken.
230 Aktenordner.
Du bist bekloppt. Ja.
Ja.
Das ist genau das gleiche hier. So, auch schwierig. Dann, was haben wir noch für Themen? Netztransparenz, auch ein schönes Thema. Wenn wir irgendeinen Antrag von einem den 852 Übertragungsnetzbetreibern stellen, kriegen wir mal eine Antwort und mal nicht. Mal ist der erreichbar, mal ist der nicht erreichbar. Also es gibt überhaupt keine Transparenz.
Und wie groß ist so ein Unternehmen eigentlich? So die eine von diesen kleineren?
Also es gibt große wie SH Metz.
Ja.
Die sind modern. Dann muss man auch sagen, die sind cool. So. Aber es gibt
die wollen auch, die wollen wir genau. Heute entschlossen, die wollen wir einladen für einen Podcast.
Nee, die sind wirklich super. Also ja? Das ist, das macht Spaß mit denen. So. Und dann gibt's aber auch ganz viele kleine, die dann irgendwo wo der Bürgermeister einer kleinen Gemeinde irgendwie da im Aufsichtsrat sitzt. Das ist unglaublich schwierig. Ja, und ich verstehe das ja auch, wenn die Anträge kriegen oder Anfragen und wir werden überrannt mit Antragen, aber dann transparent machen. Und jetzt mal auch ein kleines positives Beispiel, Bayern. Alle machen ja ein kleines Bayern-Bashing gerade. Bayern hat eine Transparenz auf die Beine gestellt, ein Tool, alles unter einem Megawatt, kann man online beantragen und sehen, wo welche Netzkapazitäten frei sind. Super, mega.
Eigentlich ein No-Brainer, oder? Das muss es doch geben.
Ja, und das Schlimme ist ja, es ist ja alles in anderen europäischen Ländern schon mal gemacht worden in ähnlicher Form. Ja, und auch, die haben daraus gelernt. In Spanien haben sie es gemacht. Was ist aber leider passiert? Die haben das umsonst gemacht. So, umsonst heißt aber, dass natürlich jeder Mann und jede Frau Anträge wie blöd gestellt hat und sich Netzzusagen reserviert hat. Was ist passiert? 2 Jahre ist gar nichts passiert. So, da sage ich, das muss auch irgendwie was kosten. Das muss nicht physisch was kosten, aber es muss eine Bürgschaft vielleicht hingelegt werden. Ja, und wenn die in 2 Jahren nicht umgesetzt wird, dann wird die zurückgegeben oder nach einem Jahr.
Sind die Netzbetreiber denn gut genug gestafft? Also haben die genügend Ressourcen?
Naja, das Schöne ist, das musste ich auch lernen, diese Übertragungsnetzbetreiber sind, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, weisungsbefugt der Bundesnetzagentur. Die gehören nicht dem Bundesland. Also es ist nicht, was im Bundesrat dann irgendwie zerflettert wird wieder, sondern die Bundesnetzagentur sagen, die technischen Gegebenheiten für eine Übergabestation sieht so aus.
ÜNB, sprichst du jetzt
gerade? ÜNB ist die Kleinen. So, was machen die ÜNB? Also aktuell, die einen möchten die rote Warnlampe oben links haben, die anderen möchten sie unten rechts haben. Mhm. Das heißt, jede Trafostation, jede Übergabestation sieht in jedem Übertragungsnetzwerk fast anders aus.
Mhm.
Eigentlich Blödsinn. Da kann man unglaublich viel Geld und Zeit mitsparen. So, was haben wir noch? Also was kostet noch nichts? Ne? Momentan ist es so, wir sind leider zurückgefallen, weil das Solarpaket nicht unterzeichnet worden ist. Es gab eine Ausnahmegenehmigung, dass die Anlagen an der Ausschreibung bis 100 Megawatt teilnehmen konnten. Ne? Und früher gab es ein Cap von 20 Megawatt. So, ist jetzt leider am 31.12. hinten rübergefallen, sollte eigentlich jetzt wieder bestätigt werden durch die Verschiebung des Solarpakets, ist in der letzten Ausschreibung keine Anlage mit reingekommen worden, die über 20 Megawatt war.
Was ist da die Logik dahinter? Das macht ja gar keinen Sinn.
Das macht überhaupt keinen Sinn.
Wer verhindert das? Wer hat Interesse, dass das nicht reinkommt?
Naja, ich sagte gerade wieder, es ist leider so, dass natürlich der eine mit dem anderen das aushandeln möchte. Also du kriegst das und dafür kriege ich aber das. Und dadurch bleiben so ganz banale Sachen einfach liegen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben.
Ah, okay.
Und Erbschaftssteuer, auch ein schönes Thema. Also das sind so ganz banale Sachen, wo wir auf einmal mit dem Finanzamt irgendwie reden müssen. Ja, das heißt, wenn eine Landwirtschaftsfläche 20 Jahre lang nicht als Landwirtschaft genutzt wird, wird sie als normales Grundstück angesehen. Das heißt, wenn der Besitzer dann das vererbt an seinen Sohn, dann muss er Erbschaftssteuer zahlen.
Ja, weil es sonst Privatvermögen übergeht. Ja.
Muss man nur ändern, indem man sagt, Energie ist auch eine Art von Erwirtschaftung
es gibt ja auch den Energielandwirt. Ne? Ja. Martin Lass ist ja Energielandwirt.
Aber zum Beispiel, das ist eigentlich, wenn man das nur umformt, das sind 3 Sätze.
Und welches Land macht es denn in Europa besonders gut?
Schwer. Also es ist, ich versuche mal, und da muss ich wirklich lange überlegen. Also jeder
aber hat weil, sich... Ich frage deshalb, weil wir versuchen so ein bisschen auch sozusagen einen positiven Spin auch für Deutschland ein bisschen wieder zu bekommen, weil wir meckern natürlich auch viel rum und alles irgendwie doof, aber wenn man viel unterwegs ist, du bist wahrscheinlich auch viel unterwegs, merkt man, es gibt schon viele super Grundvoraussetzungen. Wir machen es selber hin und wieder schwer, aber es ist jetzt nicht so, dass in Frankreich oder in Spanien oder in Portugal das einmal alles besser ist. Deswegen
fragen wir, wo kann man lernen?
Also erstmal muss man sagen, wir sind ziemlich gut. So, das ist erstmal ein Punkt in Deutschland. Ja, und wir sind auch absolut führend. Es gucken wirklich ganz viele gucken darauf, was wir machen. Ab und zu schüttelt man vielleicht mal einen Kopf und man sagt sich, warum machen die das überhaupt? Warum schalten die Kernkraftwerke? Das ist egal. Aber wir sind auf dem Weg, wo wir eigentlich hin müssen. Aber wir haben einfach echt noch viel zu tun. Ja, und das hat eben was damit zu tun, dass wir einfach auch so groß sind und die Wirtschaft auch extrem stark ist. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, das Nord-Süd-Gefälle oder die Energieübertragung von Norden nach Süden auf die Beine zu stellen, dann haben wir echt ein Problem. Wenn wir hier in Schleswig-Holstein nämlich nicht nur 10 Windräder nicht drehen sehen, sondern 20 oder 30. Das kostet alles Geld. Mhm. Das ist in anderen Ländern nicht so dramatisch. Also zum Beispiel aus Portugal ziehen wir uns gerade wieder raus. Ja, wir haben dort gutes Geschäft gemacht, bauen jetzt gerade die letzten Projekte fertig, übergeben die alles, weil die sind schon bei 80% erneuerbar. Also das ist totaler Wahnsinn. Aber das Land hat auch 8 Millionen Einwohner oder wie auch immer. Also die Elektrifizierung der Wirtschaft dauert viel, viel langsamer, als wie wir zubauen könnten. Und deshalb haben wir gesagt, hey, komm, stopp, wir gehen raus. Ja. Und das ist in anderen Ländern wieder anders. Ne? Also deshalb würde ich schon sagen, wir sind schon ziemlich gut. Können wir noch viel besser werden? Müssen wir besser werden, damit die Umsetzung besser läuft? Ja.
Da möchte ich jetzt meine Indien-Frage platzieren.
Ja.
Ich bin ein großer Indien-Fan. Ich war letzten Wochen in Indien unterwegs. Wir haben auch eine Folge, eine Indien-Folge. Die vorletzte, die war mit Uwe Gehlen, dem Leiter der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Indien. Und ich war da privat unterwegs. Aber du hast Indien erwähnt als eins der Länder. Wie ist das so? Also wie läuft's in Indien?
Super spannend. Also ich war das erste Mal 2001 in Indien und habe da 2 Jahre lang gearbeitet. Dann nochmal 2005, nochmal 2 Jahre. Und dann, als wir die Firma gegründet haben, war irgendwie klar, okay, ich gehe wieder nach Indien. Meine beiden Kollegen haben den Kopf geschüttelt und gesagt, okay, dann mach wieder Indien. So, mittlerweile, also das dritte Mal dort eine Firma aufgebaut. Und wir sind dort 100 Leute. Wir sind dort recht erfolgreich mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören. Und die Herausforderungen sind ein bisschen anders. Also mal ein Beispiel. Wenn wir von Inflationsraten reden von über 2%, dann werden wir schon nervös und hektisch. Und die drüben leben mit 7-8%. Ist völlig normal. Zinsen 8-9% in Indien. Total normal. Ja. Also deshalb von der Seite her ist das schon Europa schon extrem stabil. Mhm. Die Umsetzung von Solaranlagen in Indien ist im Mittelstandsbereich oder bei Großanlagen viel einfacher. Viel simpler.
Als in Deutschland.
Ja, ja. Man lässt also die Projektentwickler also viel mehr und viel schneller agieren als hier. Das liegt aber auch daran, dass es so das Privatgeschäft, diese Solar Home Systeme, die gibt es zwar, aber die sind nicht extrem groß. Das große Geschäft dort ist in dem sogenannten C&I-Markt, also mittelgroße Anlagen, 500 Kilowatt bis 5 Megawatt. Das ist eigentlich da, wo die Musik spielt.
Die wollen ja 500 MW ausbauen, ne?
Und das ist auch wirklich spannend. Das macht unglaublich Spaß. Ne? Also auch unglaublich schnelle Entwicklungszeiten, auch schnelle Behördengänge. Digitalisierung von Behörden hat echt funktioniert. Also das muss man sagen.
Also kann Deutschland was von Indien lernen?
Ich sage jetzt mal platt gesagt mit dem E-Visum. Also ein E-Visum kriegst du in Indien irgendwie jetzt in 12 Stunden. Wenn du morgen fliegen willst, kriegst du es.
Ja.
Und wenn unsere Leute einen Termin für ein Visum nach Deutschland haben wollen, müssen die erstmal 3 Monate warten, bis sie überhaupt einen Termin bei der deutschen Botschaft kriegen. Mhm. Und dann haben sie noch nicht mal die Zusage. Also katastrophal. Aber ist ein super spannendes Land, extrem schnell, extrem dynamisch. Versuchen gerade den Weg zu gehen, so ein bisschen China die Produktionskapazitäten irgendwie abzuzwicken.
Ja.
Foxconn, riesiges Investment, Autohersteller, riesige Investments, die da laufen. Ja,
ist die China-Plus-1-Strategie.
Ja, ist interessant. Wie gesagt, ich kenne Indien so ganz gut und weiß, dass es aber auch ein langer Weg ist. Der Inder an sich, ich sag mal, hinterfragt manchmal zu viel. Und das ist natürlich toll, weil sie eine der größten Demokratien sind, aber es ist unglaublich schwierig.
Ich finde Indien deshalb inspirierend, sozusagen auch für Deutschland, weil wir in Deutschland sozusagen immer schimpfen auf das Föderalsystem, ja, sozusagen, was wir auch in der EU haben, das ist ja in Indien ja viel krasser ausgeprägt. Und wenn es quasi Indien schafft mit diesem föderalen Staatssystem sozusagen, was ja eigentlich noch komplexer, auch wenn die Sprachen komplexer ist als Europa, plus nochmal dieses Kastensystem, so schnell vorankommen, dann können wir es auch schaffen, wenn wir wollen.
Also Produktionseinheiten im Solarbereich entwickeln sich gerade sehr spannend. Mhm. Die haben sowas wie so einen Resilienzbonus auf die Beine gestellt. Export noch nicht so richtig. Ne? Also das, was da produziert wird, bleibt meistens in Indien oder geht in andere Länder rein, aber nicht in die großen OECD-Länder.
Das heißt, ihr verbraucht dort auch lokal produzierte
Sachen. Genau, aber wir kaufen auch aus China ein oder es wird von China dann irgendwie Module Assembly in Indien gemacht. Aber wir haben relativ selten Module aus Indien, die wir hier in Deutschland verbauen.
Glaubst du, das ist eine Perspektive?
Ja, aber ich sag mal mittelfristig, nicht kurzfristig. Mhm. Das hat wirklich auch was mit einem generellen Qualitätsverständnis zu tun. Das ist einfach nicht ausgeprägt.
Mhm. Und geografische Verteilung eurer Projekte in Indien?
Ja, das hat sich einfach so entwickelt. Wir sind, glaube ich, gut verteilt. Aber dadurch, dass unsere Kunden europäische Firmen sind, die dort eine Produktion haben, sind wir in der Regel in Maharashtra oder in Karnataka, Tamil Nadu, so in dieser Ecke im Norden eher weniger und ganz Süden auch nicht. Also das ist eigentlich dort, wo die europäischen Produzenten sind. Und das sind auch unsere Kunden. Also wir gehen ganz gezielt zu den Außenhandelskammern, halten Vorträge und sprechen dann mit Saint-Gobain, die da unten eine Glasfabrik haben oder mit Skoda, die jetzt unten Autos fertigen. Das sind unsere Kunden.
Ja, aber wir sind jetzt schon ein bisschen am Ende des Podcasts hier. Ich hoffe, es hören noch ein paar zu, weil wir schon über die Stunde reden. Aber das war für mich immer eine wichtige Frage. Ich habe in dem Podcast, den du mit Philipp gemacht hast, verstanden, ihr macht so über 1 Milliarde Umsatz. Ist das korrekt?
Ja, mittlerweile über 2.
Genau, 2 Milliarden Umsatz. Bei sinkenden Strompreisen, die wir jetzt beobachten, angenommen, diese Richtung bleibt erhalten, sinkt dann auch euer Umsatz nach vorne? Ist das nicht gekoppelt so ein bisschen an den Strompreise?
Ja, natürlich, aber nur ein Teil davon, weil wir nur einen Teil davon mit dem echten Stromhandel auch machen. Wobei man eben sagen muss, wir verkaufen den Strom nicht immer nur an der Strombörse, sondern das ist eher ungewöhnlich. Man macht langfristige Energieabnahmeverträge, die sogenannten PPAs. Die haben einen Zeitraum von so, ich sag mal, 10 Jahren, 10, 12, auch mal länger.
Und der Preis darin ist auch festgeschrieben.
Und der ist festgeschrieben, genau. Das heißt, man will natürlich auch als Abnehmer eine gewisse Preissicherheit haben. Da gibt's auch keine Gleitklauseln oder sowas, da gibt's manchmal Inflationsausgleich und nicht und so, das ist ein bisschen unterschiedlich. Aber die Abnahmeverträge sind 10, 12 Jahre. Das heißt, wir unterschreiben auch jetzt schon PPAs für Projekte, die wir noch gar nicht gebaut haben. Also das ist sogenannte Mann. Also das gibt Firmen, die jetzt schon ihren Strompreis hedgen und sagen, okay, wenn du diese 10 Gigawatt oder 5 oder 1 oder wie auch immer gebaut hast, dann kaufen wir diesen Strom ab.
Und
beginnen erst ab 1.1.26.
Und wenn jetzt so ein Projekt 1.1.26 beginnt, welche sozusagen Preise bist du dann bereit heute zu kalkulieren?
Also das kann man überall so nachlesen. Die Preise liegen so momentan so zwischen 70 und 90 Euro pro Megawattstunde.
Das ist 7 bis 9 Cent pro Kilowattstunde.
Das geht immer wieder mal rauf und runter und jetzt muss man mal gucken. Und das hat eben ganz klar einen geopolitischen Einfluss. Ne? Also alles, was mit Marktunsicherheiten verbunden ist, bedeutet automatisch Schwankungen.
Und hältst du es für möglich, dass die Preise dann auch nochmal sich da halbieren oder dritteln in den Gestellungskosten langfristig, dass wir Projekte auch in Europa sehen, die dann für 20, 30 Euro sozusagen gebaut und betrieben werden?
Das muss mittelfristig auch funktionieren. Ne? Wenn man sich aber die Kosten, die Stromkosten anguckt, auch bei dir privat zu Hause, da verdient ja keiner jetzt irgendwie 20 Cent, nur weil du 30 Cent zahlst, sondern da steckt natürlich auch noch ganz viel mit da rein. Ne?
Das versteht der durchschnittliche Energiezone-Hörer schon ziemlich genau.
Das heißt, und das ist bei uns genau das Gleiche. Ne? Also die zusätzlichen Abgaben, die da irgendwo erscheinen, die sind auch natürlich, spielen auch eine Rolle. Und dass die irgendwann, wir haben eben gerade über die Unsicherheit in der Infrastruktur gesprochen, dass das irgendwann vielleicht höher wird, also die Netzentgelte, hat einen Einfluss auch auf uns.
Ich frage halt deshalb, weil sozusagen angenommen, wir wollen jetzt irgendwie für BASF sozusagen das Grün betreiben und man kann wirklich quasi riesige Anlagen bauen, neben dem Werk da, Wind, Solar, was auch immer, ein bisschen mit Batteriespeicher, wo man dann für 20 Euro die Megawattstunde produzieren kann, dann ist das ja auf einmal deutlich unter dem subventionierten Industriestrompreis in Frankreich. Und dann ist es natürlich dann schon dann können wir wieder Industrieland werden.
Genau, spannend. Und deshalb sagte ich ja gerade, also in Arabischen Emiraten werden PPAs unter 2 Cent jetzt unterschrieben, jetzt schon. So, jetzt könnte natürlich vielleicht in der nächsten Runde ein Zuhörer auf die Idee kommen, wollen wir nicht doch wieder versuchen, in Nordafrika Solaranlagen zu bauen und ein Kabel zu legen? Ne, dann sage ich, okay, dann haben wir das Thema Abhängigkeit wieder irgendwie auf dem Tisch. Ja. Und wenn dann irgendeiner, der vielleicht das Land irgendwann übernehmen sollte, mit dem Schalter in der Hand wedelt und sagt, entweder jetzt hat er das Doppelte. Oder
zum Glück ist das Kabel ja so teuer. Das Kabel von Spanien nach Frankreich ist ja schon so teuer, dass es sich nicht lohnt.
Aber das ist auch spannende Pläne. Also ich denke mal, dass das auch eine Mischung sein muss. Ich finde das völlig in Ordnung. Also ob man jetzt in der Sahara dann, keine Ahnung, Anlagen baut und dann Wasserstoff oder Ammoniak irgendwie macht, ja, es muss irgendwie eine Mischung aus allem sein. haben wir aber gelernt, dass es geschickter ist, den Großteil der Energie vielleicht hier selbst bei uns zu erzeugen, auch wenn sie vielleicht einen Tick teurer sind oder doppelt so teuer. Ja, werden wir auf diese 3 Cent pro Kilowattstunde in Deutschland auch kommen? Ja, glaube ich auch. Und die Großanlagen, das hat natürlich wirklich was mit den Capex-Kosten zu tun. Also der Wechselrichter Stahl, Kupfer, das sind bestimmte Festpreise, die entwickeln sich nicht weiter. Können wir noch effizienter werden? Ja. Du hast eben schon auch hier Topcon und mit Perk so ein bisschen mit den Worten gespielt, Perovskite, Tandemzellen, total spannende Sachen. Also ich glaube, die Perovskite-Zelle letzte hat irgendwie 30% irgendwie. Ich habe noch gelernt, ab 17 ist Schluss. Mhm. Ja, nee, ist nicht. Also das glaube ich, da werden wir hinkommen.
Was im Consumer-Bereich ist aktuell, was man so bekommt, 23%?
Ja, so das ist so das Top-Modell. Wie gesagt, da ist der Faktor sogar noch wichtiger. Das ist dann, wie gesagt, das High-End-Produkt.
So viele Fragen noch.
Dran, wir hätten noch mehr Fragen, aber jetzt ist glaube ich, kein Hörer mehr dran.
Zweite Runde.
Genau, müssen wir die zweite Runde noch machen. Ich hoffe, wir dürfen noch mal kommen hier zu dir. Und vielen Dank für deine Zeit und die tollen Antworten.
Ich bedanke mich auch.
Das war's. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. In der nächsten Woche geht es weiter mit Energietradern. Auch ein Business in Hamburg. Sehr beeindruckende Performance, die das Unternehmen da hingelegt hat. Es geht sehr in die Details. Wir müssen da, glaube ich, ein kleines Lexikon anlegen, ein Stichwort-Lexikon. Es gab so viele Fachbegriffe, die ich auch während des Podcasts nachschlagen musste. Aber da geht's richtig ans Eingemachte. Geht nächste Woche live. Tschüss.